Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
Ja, hallo liebe Hörerinnen da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Heute haben wir endlich mal wieder jemanden zu Besuch und deswegen mache ich das auch wieder immer nicht alleine heute. Und der Dennis unterstützt mich heute. Hallo Dennis.
Servus.
Aber im Rampenlicht wird heute die Maren von Würmgold stehen. Hallo Maren.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, danke, dass du die Einladung angenommen hast. Ja, bevor wir zu dir kommen, einmal, Feedback gibt es keins, deswegen kommen wir auch direkt zu dir.
Da muss ich mal gerade anprangern. Nee, ich muss anprangern, schickt uns mehr Feedback, Leute. Wir müssen auch wissen, ob das hier gut ist oder nicht. Bitte mehr Feedback.
Ja, vielleicht war alles super und dann gibt es auch kein Feedback, ne? Passt dann, ja.
Positives Feedback ist auch Feedback.
Gut, und für alle, die so ein Interviewformat hier bei uns schon mal gehört haben, am Anfang gibt es immer so eine kleine Auswahl lustiger Fragen für unseren Gast. Und wir beginnen damit. Warum überhaupt Brettspiele, Maren?
Ja, Brettspiele ist eine gute Frage. Ich bin ja eher so reingeschlittert einfach, unverhofft sozusagen. Ich habe nämlich eigentlich Game Design studiert, für Computerspiele vor allem. Aber es ist ein recht breites Feld, was wir da abgedeckt haben, wo die Leute dann Programmierung oder eben in Richtung Kunst gegangen sind. Genau, und dann habe ich angefangen, bei Digidized zu arbeiten. Und die haben ja, Digidized ist ja relativ bekannt, die setzen ja Brettspiele in digitale Versionen um. Und da habe ich dann an ein paar Titeln gearbeitet, wie zum Beispiel Indian Summer von Uwe Rosenberg habe ich bei denen gemacht. Und an Bogen von Burgundi wir haben es immer Burgundi genannt, habe ich auch mitgearbeitet ein bisschen. Dann hat einer meiner Chefs dort quasi sich gesagt, okay, jetzt gründen wir mal einen Verlag. Und hat mich gefragt, ob ich da vielleicht illustrieren möchte für richtige Brettspiele, die nicht nur digital sind. Genau, und ich fand das irgendwie total spannend. Ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, aber ich finde generell die Illustrationen zu Brettspielen total interessant, weil es so ein anderer Ansatz ist und auch so ein wichtiger Part ist für die Brettspiele. Und seit 2019 bin ich jetzt dabei.
Ja, interessant. Das heißt, du hattest vorher gar nicht so viel Kontakt mit dem Hobby, ja?
Tatsächlich jetzt nicht so in dem Maße. Also es ist ja ein richtiges Universum, in das man hineinschreitet. Ich fand das echt Wahnsinn. Das war schon bei Digidice so diese Spiele, so viele Spiele, wie es da geht, so vielfältig. Und ich kannte halt nur so diese alten Marotten, Monopoly und sowas. Und mir war das gar nicht so bewusst, dass Brettspiele so ein großes Ding ist. Und deswegen finde ich das immer wieder spannend, was da alles zu finden ist. Ich kenne mich jetzt nicht so hundertprozentig toll mit dem Ganzen unbedingt aus. Also ich habe immer noch hier und da Probleme. manche Persönlichkeiten zum Beispiel direkt, das sagt mir dann nicht immer unbedingt was, wenn ich einen Namen höre oder so. Aber ich gebe mir Mühe, da aufzuholen.
Na gut, nach 3 Jahren ist das auch glaube ich, sehr verständlich. Durch die Vielzahl allein, wie du sagst, an Menschen, die in diesem Bereich tätig sind und irgendwie auch irgendwie ihren Stempel aufdrücken, kann man sich da irgendwie nicht alle merken. Ja, ist auf jeden Fall spannend zu sehen, jemand wie dich, der so ganz frisch irgendwie in dem Hobby ist und trotzdem aber professionell unterwegs ist. Hast du denn trotzdem eine Top 3 an Spielen, die du mit uns teilen möchtest?
Ja, also seitdem ich ja angefangen hatte, das war schon 2018, wo ich quasi mit dem ganzen Thema mehr in Berührung gekommen bin, habe ich mir auch meine Spielekollektion erweitert natürlich. der eine Klassiker, den ich natürlich immer gerne spiele, ist halt Carcassonne. Ist halt Carcassonne, was soll man dazu bloß sagen? Es macht aber auch einfach Spaß, vor allem in einer Spielrunde mit Leuten, die ich kenne. Und ich glaube, das Spiel, mit dem wir da spielen, ist auch irgendwie schon 15 Jahre alt oder so. Sehr gut. Dann habe ich mir Root geholt. Root ist auch ein tolles Spiel, finde ich. Ich spiele es viel zu selten, weil mir einfach die Spielgruppe dazu ein bisschen fehlt. Aber ich finde es einfach großartig gemacht. Ich finde es total charmant und ich finde allein diese Vielseitigkeit innerhalb dieses Spiels ist wahnsinnig cool und wahnsinnig schön. Genau, und ansonsten habe ich dann noch ein ganz ulkiges Spiel auf meiner Top-Liste, einfach weil es Spaß macht und weil wir das auch ständig, das kann man halt einfach rausholen und einfach spielen. Das wäre dann Wizard mit seinem ulkigen Design, wo man wirklich sagt, es ist so ulkig, dass es einfach Spaß macht, wieder da drauf zu schauen. Und genau, das wäre, glaube ich, auch eins meiner Top-Spiele, auch wenn es halt auch etwas älter ist.
Ja, ich finde Wizard, allein dadurch, dass so viele Menschen das spielen, muss es ein ansprechendes Spiel sein. Also das ist die schiere Masse an Menschen, die Wizard spielen, ist ein Prädikat dafür, dass es ein gutes Spiel ist, weil schlechte Spiele werden halt nicht so viel gespielt.
Ja, vor allem sich so lange zu halten, das ist ja ein Urgestein jetzt langsam. Und es ist halt einfach irgendwie, es ist schon sehr witzig. Ich finde es einfach sehr witzig, das Spiel. Vom Gestalterischen und allem.
Spannende Auswahl an drei Spielen, würde ich sagen. Sehr cool. Ja.
Das ist auf jeden Fall auch für jede Gruppe was dabei, so irgendwie. Also so Wizard, so als einfacher Einstieg, Carcassonne, wo dann schon ein bisschen mehr drin gearbeitet werden kann. Und dann Root ist schon ja Heavy Wargame, wie man so schön sagt, wenn es so niedlich aussieht.
Das stimmt. Das ist halt auch eins, wo man länger braucht, um überhaupt den Spieleabend zu gestalten. Da sitzt man schon mal ein paar Stunden dran.
Das stimmt. Und ich glaube, das geht vielen so, die Rute im Schrank stehen haben und sagen, das würden sie gerne öfter spielen, aber irgendwie fehlt ihnen die Gruppe dafür.
Ja, irgendwie ist ja auch so viel, was man wissen muss. Dann eben was rausholen, dann ist halt manchmal schwierig, aber es macht trotzdem Spaß.
Das auf jeden Fall. Und wenn du eine Spielerfarbe dir aussuchen darfst in dem Spiel, was wäre das?
Ich nehme meistens Rot. Ist auch meine Lieblingsfarbe. Ja, Weinrot, wenn es geht.
Okay. Aber das ist schon sehr speziell, oder? Weinrot geht es nicht so oft.
Ist mehr das stimmt.
So ein Standardrot.
Mehr Weinrot in den Spielen.
Ja. Ja, mehr ausgefallene Farben bin ich dafür. Hauptsache, sie lassen sich hinreichend gut unterscheiden. Das ist das einzige Kriterium, was ich eigentlich habe. Weil sonst erkenne ich die nämlich nicht.
Ja, wir achten ja auch bei Würmgold immer drauf, dass man zum Beispiel Farbenblindheiten in der Form auch berücksichtigt und dass man dann zum Beispiel mit Symbolen was unterstützen kann, wenn man kann, dass man da so eine Zugänglichkeit noch schafft. Man kann auch mit Grauwerten viel machen, hier und da. Ist aber nicht immer so einfach, das so stringent durchzusetzen, im Grunde. Aber wir versuchen auf jeden Fall immer, daran auch zu denken.
Das ist gut. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu. Das gibt es nämlich, glaube ich, zu wenig wird daran gemacht. Na gut, nachdem wir so die Vorstellung jetzt geschafft haben, du hattest ja gerade schon Würmgold erwähnt, dass du da gelandet bist. Magst du das nochmal so ein bisschen ausführen, wie du da, also was dich dann auch gereizt hat, das zu machen? Weil wenn du sagst, Game Design hast du studiert und da war der Fokus wahrscheinlich ja auf Videospieldesign, nehme ich an.
Genau, ja.
Wo hast du das studiert?
Game Design habe ich an der HTW hier in Berlin studiert. Ich wohne auch noch in Berlin. Genau, das ist es ist ein total toller Studiengang, der einfach so grundlegend über das Design von Spielen sich damit beschäftigt. Natürlich eher im Computerspielbereich, aber ich bin der Meinung, dass wenn man dort lernt, dass man dann auch in viele andere Bereiche reinschnuppern kann. Also ich habe zum Beispiel mein Praktikum, was ich da auch von der Uni aus machen sollte, habe ich zum Beispiel bei einer kleinen Filmstudio gemacht. Die haben auch Animationsfilme gemacht vor allem und da habe ich dann Concept Art mehr gelernt zum Beispiel. Und das ging ganz easy eigentlich, also dieser Übergang. So ein paar Programme musste ich lernen, aber das war uns wurde beigebracht, dass die Programme, die wir lernen, im Prinzip ja auch eben auch einfach nur unsere so die Tools sind und dass wir uns flexibel wie möglich aufstellen sollten und immer offen sein sollten, um was Neues zu lernen, auch uns da was breiter aufzustellen. Deswegen habe ich einige Programme auf jeden Fall schon mal ausprobiert. Genau. Und Brettspiele, ich finde, Brettspiele sind den Computerspielen eigentlich ähnlicher, als man meinen sollte. Also viele Sachen, diese Ökonomie und manche Mechanismen, die dann da greifen, die sind sich wahnsinnig ähnlich, wenn man drüber nachdenkt. Wir haben auch zum Beispiel Spiele analysiert. Mini-Metro kommt da in mein Gedächtnis. Was prinzipiell, glaube ich, dass man Mini-Metro auch als Brettspiel machen kann, wenn man möchte. Also wo man einfach so ein bisschen diesen Gameflow, den Gameplay-Loop im Grunde analysiert. Und ich denke, da sind die sehr nah beieinander auf jeden Fall.
Ja, das gibt's quasi schon als Brettspiel, also zumindest ansatzweise. Echt? Mit Maglev Metro von Bezier Games. Das ist sehr ähnlich wie Mini-Metro. Ja. Und Dorfromantik ist ja jetzt quasi das aktuellste Beispiel. Ja. Und ist natürlich auch sehr spannend aus der Historie raus, weil die ersten Computerspieler natürlich vorher Brettspieler auch waren und dann viele Sachen übernommen haben aus ihrem alten Hobby in das neue Hobby mit rein. Und jetzt lustig zu sehen, dass aus Computerspielen Sachen wieder ins Brettspiel zurückschwappen. Also, dass das ein Zirkelschluss ist.
Das stimmt. Witzigerweise kenne ich die Leute von Dorfromantik. Die haben mit mir studiert. Die waren in meinem Semester.
Ja. Sehr erfolgreicher Studiengang.
Ja, ist super. Also, die haben auch schon ganz viele Preise abgeräumt. Und da gibt es einige Leute, die haben total. Islanders zum Beispiel ist auch einer von unserer Uni, der das gemacht hat. Swift heißt es, glaube ich. Weiß ich nicht mehr genau. Naja, ist auch nicht so wichtig. Aber es ist ein toller Studiengang, kann ich nur empfehlen. man lernt da viel.
Ja, scheint so. Vor allen Dingen, also da, ich habe ja immer das Gefühl, dass gerade so im Videospielbereich ist es echt schwierig, so als kleine Truppe an Menschen noch einen großen Hit zu landen. Aber das ist da ja anscheinend gelungen. Und dann hast du ja bei Digidice angeheuert und bist dann da auf einmal dann doch mit digitalen Brettspielumsetzungen erstmal konfrontiert worden.
Was an sich irgendwie so lustig ist, weil Brettspiele und Computerspiele sind ja schon so ähnlich. Und dann hat man ein Brettspiel-Computerspiel. Es ist irgendwie eigentlich ein lustiges Prinzip, wenn man drüber nachdenkt.
Ja. Wie war das dann so für dich da zu sagen, okay, weil du hast dich ja spezialisiert im Grunde für Grafik und Design, Illustration, so das ist ja dann dein Fokus gewesen scheinbar. Wie war das so mit dann im Grunde Material zu arbeiten, was du so übernehmen musst, wie viel Gestaltungsfreiraum hattest du dann bei sowas noch?
Also ich hatte vergleichsweise recht viel Freiraum. Ich nehme jetzt mal Indian Summer so als Beispiel. Da kennt man ja so die Grafik, es war sehr waldlastig, sehr, sehr viele Blätter und so weiter. Und mit den Grafiken musste ich natürlich dann so arbeiten und habe dann ergänzt hier und da. Also diese ganzen Tierchen, wenn man sich die App mal ansieht, sind dann ein Haufen Tiere, die ich animiert habe. Da habe ich die halt so gezeichnet, in Aquarell quasi simuliert über Photoshop. Und dann die eingesetzt, animiert und alles Mögliche da noch so gemacht. Ich hatte recht viel Freiheit, wie genau ich das Spiel umsetzen möchte. Und ich habe da mit einem Kollegen, der programmiert hat, sehr nah beieinander gearbeitet, sodass wir auch die Effekte so umsetzen konnten, wie ich mir das vorgestellt hatte. Zum Beispiel, wenn das zum nächsten Spieler wechselt, die Runde, dann fliegt zum Beispiel ein Schmetterling von dem einen Spieler auf den nächsten drauf quasi und der hat dann auch eine neue Farbe und diese ganzen kleinen Schnickschnack-Sachen, die konnte ich mir alle ja ganz frei wählen im Grunde und auch wie ich das Layout mache zum Beispiel. Hatte ich schon recht viel Freiheit darin. Natürlich geführt, wir hatten ja auch einen Lead Artist, aber ja, die haben mir eigentlich nie so wirklich jetzt gesagt, oh Gott, das darfst du auf gar keinen Fall machen. So, es gab natürlich Sachen, auf die man achten muss, aber ja.
Okay, ja, interessant. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass man so viel Freiheit hat, wenn man so ein fertiges Spiel dann irgendwie digital und dass es mehr so eine, ja, einfach eine Überführung ist. Ist aber interessant, dass das dann doch noch so viel kreative Arbeit vor allen Dingen ist und nicht nur so ein reines Abarbeiten von das Regelwerk digitalisieren sozusagen.
Wir hatten schon viel, was wir da, also klar, es sollte akkurat wie möglich sein, irgendwie das Spielgefühl ja auch weiter wieder vermitteln. Wir haben auch Sounds eingebaut und sowas, aber da konnte man viel nachdenken, wie man das genau macht. Und ich denke, kreativ arbeiten, das äußert sich ja in ganz vielen Aspekten im Grunde. Auch wenn man programmiert beispielsweise, kann man sehr kreativ sein. Also ich finde, das ist auch eine sehr kreative Arbeit an sich. Auch wenn man das gar nicht so glauben würde. Aber man muss halt so viele Lösungen finden. Und eigentlich ist das, Gestaltung an sich ist ja eigentlich nur Lösungsfindung von also im Grundlegenden. Man hat das Problem, das Gestaltungsproblem, und dann will man halt irgendwie möglichst genau da dran gehen, so elegant wie möglich, dass man die beste Lösung dafür finden kann.
Ja, ich finde auch, dass Programmieren sehr kreativ ist.
Das könnt ihr beide besser bestätigen als ich. Eine Frage habe ich dazu, wenn du gesagt hast gerade, dass das Spielgefühl ja erhalten bleiben soll. Ist es denn das Spielgefühl erhalten oder würdest du sagen, dass es quasi auf dasselbe Spielgefühl hinführen soll? Also gibt's da große Unterschiede im Spielgefühl, wie man ein Computerspiel, also wie man mit einem Computerspiel zu demselben Spielgefühl kommt wie mit einem Brettspiel, oder ist das schon nah beieinander?
Also ich denke, es wird sich immer in einer gewissen Weise unterscheiden. Also man hat halt komplett andere Möglichkeiten. Bei einem Brettspiel ist halt das Spielgefühl vor allem durch die Leute, mit denen man am Tisch sitzt, finde ich. Und die Grafik, die trägt halt auch viel dazu bei. Und wenn man gerade digital spielt, dann hat man eben diesen Faktor, dass nicht mehr, dass man die Person direkt sieht eventuell. Dafür hat man dann eben zum Beispiel Sounds, die darauf reagieren, was man macht. Feedback im Sinne von, ich tippe da was hin und dann passiert was. Das ist halt schon, es ist schon sehr anders von der Art und Weise her, aber ich denke, beides vermittelt so eine Atmosphäre, also diese Waldatmosphäre im Grunde. Auch wenn man das Brettspiel still auf dem Tisch liegen hat, hat es dann durch die Grafik so ein Gefühl, so ein gewisses Gefühl, was geweckt wird. Und ich denke, dass, wenn man das dann ins Spiel übertragen kann, durch Sounds, durch gewisse Animationen und so weiter, dann kommt man schon auf ein ähnliches Level, würde ich sagen. Aber es ist natürlich irgendwo anders, grundlegend. In einer gewissen Weise.
Okay, und wenn du dann, und dann bist du ja bei Würmgold, habt ihr dann ja, also ihr macht ja immer noch digitale Brettspielumsetzungen, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Oder?
Bei Würmgold machen wir keine digitalen Brettspiele.
Aber du machst immer noch irgendwo digitale Brettspielumsetzungen? War das so?
Nee, tatsächlich. Also wir sind komplett umgeschwenkt.
Okay.
Genau, also der Alexander, der hat halt eine neue Firma gegründet, die sich vor allem mit Brettspielen jetzt befasst. Wir hatten ein Projekt, das war Hybrid, also es war sowohl Brettspiel als auch Computerspiel zusammen. Aber wir machen jetzt keine Brettspiele in digitaler Variante. Also
das jetzt ist das nur noch analog unterwegs. Okay, gut.
Genau.
Aber guck mal, wie schlecht ich vorbereitet war. Aber dann haben wir das ja geklärt.
Es ist eine gute Sache, um sie aus dem Weg zu räumen.
Das stimmt. Okay, und jetzt würdest du dann sagen, hat dir das digitale Arbeiten an Spielen oder auch an Brettspielumsetzungen geholfen? Das, was du gerade meintest, dieses Gefühl, was man ja jetzt ohne Sounds und im Grunde nur, was die Leute am Tisch und durch deine Grafiken dann unterstützt, hat dir das irgendwie geholfen, das besser da einbringen zu können? Oder ist die Arbeitsweise im Grunde so unterschiedlich, dass es zwei völlig unterschiedliche Welten sind?
Also es unterscheidet sich schon recht drastisch voneinander, würde ich sagen, in mancher Hinsicht. Also es hat mir sicherlich geholfen. Also ich denke, jede Erfahrung, die man sammelt, hilft einem im weiteren Verlauf. Und ich denke, gerade die digitalen Brettspiele zu machen, hilft vor allem, um diese Mechanismen nochmal in einem anderen Licht zu sehen. Von der reinen Aktion des Gestaltens zum Beispiel her, würde ich aber sagen, dass ich anders daran gehe im Grunde. Ich mache mir zum Beispiel erstmal einen anderen Kopf darüber, wie zum Beispiel das präsentiert wird. Ich habe ja mehr Platz zum Beispiel dafür. Das ist ja der Unterschied: auf so einem kleinen Screen hat man ja unheimlich wenig Platz. Man muss so viele Informationen auf eine kleine Stelle da irgendwie packen. Und das kann manchmal auch etwas überwältigend sein. Deswegen habe ich mir auf jeden Fall auch vorgenommen, die Spiele, die ich gestalte, dass die nicht so überwältigend quasi sind. Also ich achte schon drauf, ich versuche es möglichst simpel zu halten noch, dass es nicht zu einen zu überfordert. Ich glaube, das sind so ein paar Expertenspiele, die es so draußen gibt, wo ich dann drauf schaue und bin erstmal so, oh Gott, erschlagen, weil so viele Symbole und alles aufeinander liegt und ich weiß gar nicht, ich könnte, glaube ich, da gar nicht durchblicken, was da passiert. Genau, aber so vom Technischen her, ja, ich weiß nicht. Ich denke schon, dass es mir was gebracht hat. Aber man muss das Problem natürlich anders angehen. Das ist ja immer, man muss eben schauen, was ist das genaue Problem, was will man da lösen und wie wie geht man an die Sache heran? Ich denke, da ist das schon ein anderer Lösungsweg.
Okay, magst du das noch dann, wenn wir dabei sind, noch ein bisschen ausführen? Also was sind so die Herausforderungen bei der Gestaltung von einem Brettspiel? Also ich meine, jetzt so laienhaft gibt es ja so ein paar Dinge, die so offensichtlich sind, so von der Boxcover. Es gibt vielleicht Spielbrettkarten, aber vielleicht so aus deiner Sicht, was gehört denn da alles dazu und inwiefern spielt das auch alles miteinander zusammen und bedingt sich auch untereinander?
Also ich denke mal, das, worüber man sich oder wo ich mir viel Gedanken mache, auch ist der Platz, den eben dieses Spiel auf dem Tisch einnimmt. Also wie viel Platz braucht man wirklich dafür? Wie groß ist es ausgebreitet? Wie sehen die Sachen zueinander aus? Das ist manchmal gar nicht so einfach abzuschätzen, gerade wenn man digital viel arbeitet, beispielsweise zu schauen, wie groß sind denn jetzt eigentlich diese Token, die da drauf liegen? Oder wie sind die Karten, wie wirkt das im Vergleich zu den Brettern, die da vor mir liegen? Wie spielen die zueinander? Und das ist manchmal ganz schön, also es ist gar nicht so einfach, da immer das richtige Verhältnis zu finden. Genau. Und ansonsten, wo ich dann manchmal mit ein bisschen kämpfe, auch was auch, glaube ich, in die Atmosphäre hineinspielt, viel sind die Farben von Spielen. Also Farben finden für die Spiele, gerade weil die auch gedruckt werden, ändern die sich auch zum Teil nochmal und dann die richtige Balance zu finden, die hell genug machen beispielsweise, damit die nicht so versinken in so einem düsteren Ton oder so, also abstumpfen, das ist gar nicht so einfach und das kommt auch ein bisschen auf die Produktionsweise drauf an. Also das ist so ein bisschen tricky hier und da. Genau. Ja, und Ja, ist so etwas, worüber man so, glaube ich, wenn man ein Spiel sieht, einfach nicht direkt nachdenkt.
Nee, überhaupt nicht. Nee.
Ich wollte gerade sagen, also die Größe der Tokens habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Und das ist ja aber sowas, was ja immer nur dann negativ auffällt, wenn sie nicht passend sind. Also wenn sie entweder viel zu klein oder viel zu groß sind, dann ärgert man sich darüber. Aber ich habe jetzt gerade auch überlegt, gibt es Spiele, wo die Token genau richtig sind? Und dann fallen mir ein paar Spiele ein, wo ich mir denke so, wenn ich drüber nachdenke, total sinnvoll, dass sie diese Größe haben, aber vorher nie Gedanken drüber gemacht.
Ja, das kommt ja auch so ein bisschen drauf an, wer spielt das Spiel überhaupt. Also Spieler, die eher Expertenspiele spielen, die werden dann, denke ich mal, auch mit kleineren Token zufrieden sein. Und die vielleicht so Familienspiele sind, eher, dann da kommen halt größere Token eher zum Einsatz, weil das eben auch für Kinder oder für Leute, die etwas älter sind, auch funktionieren muss in irgendeiner Form. Und da ist es leichter, ein größeres Token zu bewegen oder auch größere Karten zu bewegen. Ja. Und da gibt's so ganz viele Sachen, auf die man achten kann tatsächlich, um es den Leuten leichter zu machen, das Spiel zu bedienen. Gab es letztens zum Beispiel erst wieder, wir sind ja gerade in der Entwicklung von einem Spiel, da gab es eine Diskussion darüber, weil man Karten auf einem Brett hat und daneben ist quasi so eine Siegpunktleiste. Und dann gab es die Diskussion darüber, ob man denn diese Karten von diesem Brett herunterschieben will, quasi um sie aufzunehmen oder ob man sie einfach aufnimmt. Und da haben wir uns so Gedanken darüber gemacht, ob man den Spielenden das da eben erleichtern sollte, diese Karte irgendwie nochmal aufzuheben oder ob es egal ist für Expertenspieler. Und das sind dann so Gedanken, die man sich um jede Kleinigkeit im Grunde macht. Das ist ja etwas, was sehr unsichtbar ist im Grunde im Normalfall.
Und wie groß ist da die Gefahr in diesen Kleinigkeiten? Also es ist ja jedes einzelne Teil muss ja stimmen. Wie schaffst du es dann wieder auf das große Ganze zurückzuzoomen, um nicht in diesen Details zu versacken?
Ja, das ist ganz schön schwierig manchmal. Am einfachsten ist es, wenn man sich die Sachen mal ausdruckt. Ganz plain. Oder wenn man, also ich mache mir das manchmal, dass ich mir einen Zettel nehme und zum Beispiel bei einer Kartengröße muss ich das da mal vor Augen haben oder auch bei Token von der Größe her. Dann nehme ich mir ein Blatt Papier und zeichne mal drauf, wie groß ist das eigentlich jetzt? 28 Millimeter. Wow, okay, das ist ungefähr so. Kann man da mal ausprobieren, wie sich das ungefähr anfühlt. Und bei der Kartengröße genauso. Gerade wenn sie sehr klein werden sollen, kommt man ja schnell in die Gefahr, dass manche Leute das zum Beispiel nicht mehr lesen können. Und auch Schriftgröße und so spielt da auch alles mit rein. Das sind so ja, viele Faktoren. Also das Ganze auszudrucken, zum Beispiel hatten wir jetzt zwei Spiele auf der Spiel, die wir präsentiert haben, Age of Mages und Behemoth, sag ich schon, hatten wir auch mal, Hydra. die wir auch ausgedruckt haben und als Prototypen dort vorgestellt haben. Und da war es total gut, die auch noch mal so quasi so ausgedruckt und mit einem Schritt zurück noch mal zu sehen, wie die eigentlich wirken. Und daraufhin haben wir auch ganz viel daran noch mal geändert. Gerade bei Age of Mages sind wir jetzt gerade dran. Dass wir die Gestaltung eben anpassen vom Farbwert beispielsweise, dass das ein bisschen zu, ja, ich sag mal, ein bisschen feminin gewirkt hat von weiter weg. Und quasi wollten wir es als Ziel dann machen, dass es ein bisschen neutraler wird jetzt, dass mehr Leute davon angesprochen werden können. Also, dass es nicht zu, ja, halt zu sehr in eine Richtung geht eventuell.
Okay, verstehe. Mhm. Ja, also dieses, gerade dieses, wenn man jetzt viel, also ich nehme an, du arbeitest ja hauptsächlich digital. Mhm. Und dann ist es wahrscheinlich, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass die Gefahr da ist, dass man das dann alles da schön in Photoshop sieht und dann sucht man da rein und man kann alles super erkennen, sieht top aus auf seinem Monitor und wenn man es dann mal ausdruckt, dann stellt man fest, ah, ist, also okay, du arbeitest also dann viel mit Ausdrucken und einfach tatsächlich mal auf den Tisch legen, um das sich einfach vorstellen zu können.
Ja, auf jeden Fall ist das sehr hilfreich, mal zu sehen, was man da fabriziert die ganze Zeit am Tisch. Ansonsten hilft es auch, sich Mockups zu machen digital. Das geht nämlich auch ganz gut. Da arbeiten wir auch viel mit dem Tabletop-Simulator beispielsweise jetzt seit neuestem, wo wir dann die Spiele auch testen tatsächlich. Und dann hat man auch ein bisschen besseres Gefühl dafür. Aber ich finde, wenn man es ausgedrückt hat, ist es dann noch mal das Beste. Also sonst liegt man doch mal daneben.
Da hat der Felix von King Raccoon Games hat uns mal erzählt, dass er am Tabletop-Simulator ein Spiel hatte, was total super funktioniert hat. Mhm. Und dann hat er es in echt spielen können nach Corona oder als die Beschränkung wieder aufgehoben waren. Hat er gemerkt so, oh nee, das hat auch nur digital funktioniert.
Ja, man tappt da schnell in so Fallen rein. Vor allem, weil das Handling ganz anders ist. Also man bedient ein Spiel ja ganz anders, wenn man davor sitzt, als wenn man das digital spielt. Und ich denke mal, ich weiß nicht, gerade bei Pagan ist es ja zum Beispiel so, dass es digital total viele Tücken gibt hier und da. Und das Spiel dauert einfach ewig, wenn man das digital spielt. Einfach weil es der Tabletop-Simulator ist oder im Tabletopia hatten wir es, glaube ich, jetzt halt auch die meiste Zeit. Und dadurch, die Spielzeit wird halt viel, viel länger. Aber dann, wenn man das auf dem Spieltisch hat, das ist halt wieder ganz anders. Dann ist man viel schneller mit manchen Dingen, weil das Handling wegfällt.
Ja, verstehe. Ich würde noch mal kurz auf das, was du eben meintest, zurückkommen, dass man sich überlegt, okay, wie ist denn genau jetzt die Benutzbarkeit von Sachen? Und das ist etwas, was mir persönlich schon ganz lange auf dem Herzen liegt, das mal mit irgendwem zu besprechen, der sich damit auskennt. Ich habe selbst Medieninformatik irgendwann mal studiert und da ist auch ein wichtiger Aspekt irgendwie Usability und Mensch-Computer-Interaktion, heißt es dann da. Usability ist ja gerade so im Web-Bereich auch total verbreitet. Wie wichtig ist also das auch wirklich so zu benennen? Das klang ja jetzt schon so ein bisschen so und diese Gedanken, die ich von da kenne, scheint ihr euch da ja auch zu machen. Also was für einen Stellenwert nimmt das auch so für dich persönlich ein, sowas zu betrachten?
Also ich finde es total wichtig, dass man einer möglichst großen Gruppe von Spielenden das irgendwie zugänglich macht, dass man auch daran denkt, dass zum Beispiel jemand eben die Farben nicht richtig erkennen kann. Oder wir hatten auch mal eine Person da, die zum Beispiel sich ein Spiel von uns angesehen hat und die konnte halt, glaube ich, nur 2% sehen, hat das dann ganz nah vor sich gehalten und hat es dann sich angesehen. Und ich finde es einfach schön, wenn man solchen Leuten das auch ermöglichen kann, dass sie am gleichen Hobby teilhaben können. Genauso, ich hatte das in einem anderen Podcast auch mal erwähnt, finde ich auch, dass Gewaltdarstellungen beispielsweise, das ist auch etwas, was, glaube ich, in die Kategorie fällt. Allein wenn man ein Brettspiel spielen möchte und seine Kinder oder Kinder im Allgemeinen eventuell im Raum hat, dass man sich dann nicht davor scheuen sollte, dieses Spiel auszupacken, weil kleine Kinder da anwesend sind, finde ich auch total wichtig. Und ich denke, das ist auch so ein Faktor. Und ich denke, sofern man da irgendwie ein Bewusstsein für hat, ich glaube, es gibt vieles, woran wir auch weiterhin noch denken könnten. Also viele Sachen, die Leuten es erleichtern könnten, einfach einen Zugang zu kriegen für dieses Spiel. Ich denke, da kann man immer weiter aufholen. Ich glaube, da lernt man auch nie wirklich aus, weil es so viele verschiedene Menschen gibt und so viele verschiedene Arten und Weisen, sich damit zu beschäftigen. Ich meine, jetzt ist ja auch ein Riesenthema, so Diversität ein bisschen reinzubringen und ein bisschen dieses aufzubrechen, wie Spiele meistens besetzt werden, sage ich mal, mit den Charakteren, die da drin sitzen. Finde ich auch ganz, ganz spannend, ganz wichtig, dass man da auch mal ein bisschen aufholt oder ein bisschen mal was anderes zeigt, tatsächlich.
Ja, also so aus meiner persönlichen Erfahrung, vielleicht Dennis, kannst du das ja auch so ein bisschen einordnen. Also ich habe schon viele Interviews gehört, gelesen, geschaut mit Leuten so aus der Branche und dann wird über Playtesting geredet und im Grunde höre ich immer nur so, ja, hat das Spiel mechanisch funktioniert und dann wird er noch bunt angemalt. Deswegen freue ich mich persönlich auch besonders, dass wir heute mit dir reden, mit einer Illustratorin und die das so diesen grafischen Teil mal wirklich beleuchtet. Aber genau diese Sachen und Diversität ist sicherlich was in letzter Zeit öfter genannt wird, aber all die anderen Dinge, die du genannt hast, so Zugänglichkeit, möglichst viele Leute auch inkludieren, die das Spiel spielen sollen. Also aus meiner Meinung ist das etwas, was sehr wenig stattfindet oder zumindest, wo wenig darüber gesprochen wird. Finde ich toll, dass das bei euch so einen wichtigen Stellenwert hat und dass das irgendwie explizit oder so explizit verankert ist, dass du da ganz selbstverständlich jetzt hier drüber sprichst.
Es ist ja auch ein wichtiges Thema. Ich glaube, alle Leute, die normalerweise da irgendwie so benachteiligt werden, die freuen sich halt auch, wenn man an sie mal denkt irgendwo. Auch das Thema Legasthenie ist zum Beispiel auch so eine Sache. Wir gucken beispielsweise, also gerade ist es dann praktisch, wenn man Leute kennt, die diese Probleme haben. Ich kenne jemanden, der hat so eine leichte Farbenblindheit, nennt man es, glaube ich, ja nicht mehr, also Farbeinschränkung. Dann ein Legastheniker, der dann halt auch mal schaut, diese Schrift, kann man die überhaupt gut lesen? Ist das überhaupt von weiter weg gut erkennbar oder so? Ist total praktisch. Ich habe auch so Linkshänder zum Beispiel, an die denkt man auch ganz wenig meistens. Für die ist es ja gerade eher im Digitalen, also mit Maus und Tastatur meistens, die müssen sich immer umgewöhnen darauf, dass sie zum Beispiel diese Sachen so benutzen. Wenn man an die irgendwo in irgendeiner Form denken kann. Ich habe ja zum Beispiel bei Pagan haben wir ein Spielbrett für die Spieler, also zwei eigentlich. Und da hatte ich mir auch gedacht, wenn die Leute wollen, können sie sich zum Beispiel diese Aufgaben, Sachen, die sie abarbeiten können vom Taskboard quasi, die können sich das links oder rechts hinlegen, je nachdem, wie sie das wollen, damit man auch an der Stelle auch an Linkshänder quasi denken kann, weil ich weiß, dass was sonst total nervig sein kann.
Finde ich total super, weil ich auch genug Spiele kenne, die einfach nicht aufgrund des Spielprinzips, sondern aufgrund des Expertenblicks, der da vielleicht in der Produktion vorgeherrscht hat, weil Menschen sich damit beschäftigt haben, die unglaublich tief im Brettspielen drin sind, wenn auch ungewollt, aber trotzdem ein sehr starkes Gatekeeping betrieben haben, um Spiele so gemacht haben, dass nur Spieler und Spielende das verstehen und Menschen, die da gar nicht erst hinkommen, weil ihnen halt diese Beschränkung auferlegt worden, da gar keine Chance haben, hinzukommen, weil es immer sehr anstrengend ist. Also ich habe in meiner Gruppe auch zwei Menschen, die ein bisschen eingeschränkt sind, was die Sehfähigkeit angeht. Und die eine muss sich halt die Karten sehr regelmäßig entweder sehr nah ans Gesicht dranhalten oder, was für sie noch schlimmer ist, mit dem Handy fotografieren und großziehen. Ne? Also und wenn man daran denkt, dann ist es halt einfach ein viel schöneres Spielgefühl für die ganze Gruppe, weil es halt nicht so hervorgehoben wird, sondern dass klar ist, jeder kann mitspielen, jede kann mitspielen und es ist überhaupt kein Thema. Das finde ich sehr, sehr erwähnenswert und fände es schön, was ja hoffentlich auch jetzt langsam Einkehr hält in die Branche, aber wenn das noch stärker verankert wird.
Ich denke, gerade weil man ja heutzutage einen stärkeren Blick darauf hat, ich denke, das wird mehr und mehr Thema sein und ich denke, da wird es immer mehr Leute geben, die auch darauf achten. Ich meine, am Ende tut es einem ja auch gut als Verlag, wenn man möglichst viele Spieler irgendwo auch ansprechen kann. Und ich denke, dann hat jeder was davon, auch in einer gewissen Weise. Und ich meine, es schadet ja niemandem, wenn man an Leute denkt.
Ja, auf jeden Fall. prima. Dann gehen wir mal weiter. Also jetzt aus meiner Perspektive gibt es irgendwie einen Konflikt zwischen irgendwas muss schön aussehen und das ist ja im Grunde, hast du ja auch schon angedeutet, und aber es muss ja auch irgendwie bedienbar sein. Wie versuchst du das denn aufzulösen? Also, weil Also all die Sachen, die man bei Wurmgold von dir sieht, die sehen alle schön aus und sind ja irgendwie auch gut lesbar. Also irgendwie hast du das ja auf jeden Fall gelöst bekommen. Wie gehst du da vor?
Ja, es ist eine gute Frage. Es ist, glaube ich, viel Bauchgefühl irgendwo. Also ich denke mir einfach, ich lasse mich ja viel inspirieren von allerlei Medien zum Beispiel, also von Filmen und von Comics und gucke, wie manche Dinge da gelöst sind einfach. Und genau bei Brettspielen denke ich, gerade bei den älteren Brettspielen zum Teil ist es ja vor allem so, dass es sehr praktikabel ist, sehr häufig. Mhm. Und es ist ja auch so ein Prinzip, was man nutzt, Form follows Function. Das ist ja so ein Mantra, was man immer sagt. daher gehe ich auch meistens dazu vor, ich bekomme quasi das Spielprinzip eben mitgeteilt. Wir gehen das mal durch, ich spiele es auch mal, dass ich dann weiß, worum es überhaupt geht. Genau, und dann erstelle ich mir ein Schema, wie man das eventuell darstellen kann. Also das ist auch ganz, ganz runtergebrochen, gar keine Grafiken drauf. Es ist einfach nur quasi, das Brett sieht folgendermaßen aus und da liegen die Karten. Und wenn ich dieses Schema fertig habe, wenn ich weiß, was ich da machen muss für, dann gucke ich mir an, wie man dieses Schema quasi ein bisschen visuell aufbrechen kann, damit es nicht mehr so tabellarisch wirkt oder nicht mehr so steif ist. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, ich erstelle dann Szenerien, die im Hintergrund wirken können, ohne dass sie von den Karten eventuell ablenken. Beispielsweise das war schwierig bei Pagan beispielsweise, zu schauen, dass man irgendwie eine tolle Stimmung vermittelt, was ja durch die Karten recht gut machbar war, weil die ja auch Bilder drin hatten. Aber diese Bretter, die wir da auch beinhaltet haben, so zu gestalten, dass sie nicht ablenken von dem Geschehen, was eigentlich da ist. Also das soll ja im Prinzip nur ein bisschen helfen dem Spieler und sonst nichts. Und das war auch bei der Spielmatte zum Beispiel, die wir für das Spiel gestaltet haben, genauso. Die war ja auch riesengroß und da war es auch die Herausforderung, wie gestalte ich die, ohne dass sie die Spieler irgendwann nervt. Genau, und das, ich denke, viel austesten, viel Bauchgefühl, Vertrauen und auch viel Feedback annehmen natürlich. Da auf die Leute um einen herum ein bisschen vertrauen, was die dazu sagen. Und auch, wie sie darauf reagieren. Also häufig ist es halt so, dass sie positiv reagieren und das gibt mir natürlich dann auch das Selbstvertrauen und die Gewissheit, dass es so funktioniert. Und ja, ich denke, wenn man seiner Intuition da auch vertraut, ich glaube, da ist man auf einem guten Weg. Natürlich muss man auch viele Gedanken sich machen, aber so grundlegend.
Okay, ich finde es sehr spannend, dass du quasi dir das Spiel so anguckst, dass du dann Grafik komplett ausblendest und so ganz schematisch anfängst. Weil so aus meiner Wahrnehmung, man denkt ja immer auch mal selber, ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, Dennis, man könnte ja auch mal selber irgendwie ein Spiel machen. Und der Patrick macht ja auch eins. Und da ist irgendwie die treibende Kraft erstmal, es muss ja erstmal nach irgendwas aussehen. Wenn das nicht bunt ist von Anfang an, dann kann ich mir nicht vorstellen, was da passiert. Und ja, ich finde es jetzt spannend zu hören, dass jemand wie du, der es ja gestalten muss, sagt, ich lasse das alles weg und gehe so ganz schematisch vor. Vielleicht sollten das andere dann auch tun.
Vielleicht. Also, es hilft tatsächlich, um sich einfach zu fokussieren auf das Wichtigste. Und das ist halt das Spiel. Das Spiel muss funktionieren. Und das ist so die Essenz. Und meine Grafik soll es ja nur ein bisschen aufbrechen, ein bisschen zugänglicher machen und die Atmosphäre bilden. Und deswegen gestalte ich ja die Grafik eher so um diese ganzen Elemente herum und gucke, dass das dann irgendwie ein Bild ergibt. Im Grunde. Also es ist ein bisschen vom Groben ins Detailreiche gehen, hat mir auch, das hilft ja auch sehr viel zum Beispiel beim analogen Zeichnen. Mhm. Also erstmal macht man alles sehr grob und dann wird man immer feiner und feiner und feiner.
Wie ist das, weil das ist ja so ein, also gerade Brettspielentwickler haben ja auch immer so eine Vision für ihr Spiel. Wie findest du diese Vision raus, weil es ja oft nicht so einfach ist, so eine Vision und so ein Spielgefühl, das man selber in sich trägt, zu vermitteln. Und du musst ja im Prinzip so ein bisschen verstehen, was die Vision der Autoren so ein bisschen ist. Wie schaffst du das?
Also das kommt immer so auf die Autoren drauf an, wer das, was das für Leute sind. Manche sagen gar nicht viel zu dem Thema und sind da recht offen. Also die sagen dann, das macht ihr einfach unter euch aus, wie ihr das dann haben wollt. Und dann machen wir das halt einfach so. Andere, also zum Beispiel Corey und Kasper, die von Pagan ja die Autoren sind, die hatten schon mal so ein Thema sich überlegt. Die hatten das Thema Witch Hunt. Und da dachten wir, okay, das passt halt thematisch einfach super zu dem Spiel. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt viel dran ändern. Nur den Stil wollten wir halt anpassen. Und da waren die halt total offen für, dass wir den Stil ein bisschen comichafter gestalten beispielsweise. Und ja, jetzt haben wir zum Beispiel auch Autoren, wo wir sagen, das Thema, das passt jetzt nicht so hundertprozentig, wie wenn das zum Beispiel sehr trocken ist, wie Leiter oder Elektrotechnik, ist das halt so. Ja, okay, es ist nicht so zugänglich für alle Leute. Ich glaube, dann haben wir halt eher so ein Fantasy-Thema draus gemacht. Und da sind die meisten Autoren noch echt offen für Änderungen, offen dafür, dass sie uns Gestaltungsfreiraum noch lassen. Aber natürlich fragen wir die auch immer, was sagt ihr dazu, wie grundlegend, was sagt ihr zu dieser Map jetzt, wie die aussieht, zu der Gestaltung? Oder wenn es da irgendwelche Bedenken gibt, dann hören wir da immer zu und schauen, dass wir uns alle damit wohlfühlen mit dem Projekt, was wir da gerade machen, dass jeder damit irgendwie glücklich ist. Und ich bin immer sehr, sehr dankbar, wenn die Autoren ganz viel mit uns kommunizieren und ganz viel uns auch sagen dazu, weil das hilft uns am Ende extrem weiter. Und gerade Corey und Kasper sind auch super goldig, die helfen auch ganz viel mit, gerade in der Community sind die ganz viel dabei und ich finde das einfach toll, wenn man dann gemeinsam in so einem, das Gefühl hat, man ist ein Team und man arbeitet gemeinsam auch daran. Ja.
Ja, ich finde, das merkt man heutzutage vielen Brettspielen auch an, ob sie ein bisschen Oldschool-designed sind, also quasi ein Autor und ein Artist haben sich hingesetzt und haben für sich was überlegt oder halt so ein Team, die halt dann wirklich Austausch gehen und so einen dynamischen Prozess dahinter haben. Das ist, glaube ich, schon deutlich immersiver geworden als früher. Wie du schon gesagt hast, früher gab es ja sehr trockene Spiele einfach.
Ja zum Teil. Ja. Aber ich denke, gerade weil es heute so viele verschiedene Spiele gibt und es gibt ja quasi jedes Spielprinzip in irgendeiner Form schon mal. Mhm. Und da muss man ja mit irgendwas herausstechen. Und aktuell denke ich, dass das viel von der Atmosphäre abhängt, ob ein Spiel gut funktioniert oder nicht. Also klar, ich habe jetzt nicht so viele Spiele gestaltet, noch nicht. Es sind jetzt drei, vier, fünf, sechs. Ein paar sind es. Aber nicht so viele. Also ich glaube, da gibt es viele Künstler, die ein paar mehr durchaus gestaltet haben. Aber ich denke mal, wenn man eine gute Atmosphäre vermitteln kann, dann ist das auf jeden Fall ein Selling Point. Also man spricht ja im Gestalterischen auch häufig vom USP, dem Unique Selling Point. Wenn man mit den Mechanismen natürlich etwas schafft, was die Leute auch richtig gerne haben wollen, irgendwie da, ist das total gut. Und wenn die Grafik dann das unterstützen kann, dann ist das, glaube ich, etwas, was wirklich gut ankommt. Gerade bei Pagan hat man das gemerkt, das Spiel ist einfach, ich meine, es erfindet das Rad jetzt wahrscheinlich auch nicht neu, aber es hat irgendwie so seine eigene Atmosphäre, es hat eine Community abgegriffen, oder nicht abgegriffen, aber also eine Community quasi angesprochen, die sich nach so einem Spiel wieder irgendwie gesehnt hat. Und ich denke, das macht dann auch viel aus. Und das ist jetzt nichts, wo man jetzt direkt drauf abgezielt hat, sondern es ist einfach irgendwie glücklich gefallen in die Richtung.
Ja, aber es ist ja, also gerade das auch, das, was wir schon mal erwähnt haben, Root ist ja auch so ein typisches Beispiel. Wenn ich da einfach einen mittelalterlichen Krieg draufgesetzt hätte, ganz trocken, dann hätte das als Thema genauso funktioniert. Mit den Mechaniken hätte es auch so gut funktioniert, aber es wäre wahrscheinlich nicht so erfolgreich, wie es dann heute auch ist, weil einfach die Grafik ist dann doch schön unterstützt und so ein bisschen den Druck aus dem Ganzen rausnimmt, der vielleicht sonst da wäre.
Vor allem niedliche Tierchen.
Ja.
Die machen auch immer ganz viel aus.
Hilft auf jeden Fall. Ja, ich finde, das hast du aus meiner Sicht sehr gut zusammengefasst und das ist auch etwas, was uns bei uns im Podcast immer wieder begleitet. Auf der einen Seite wollen wir irgendwie, einigen ist es vor allen Dingen wichtig, dass es mechanisch gut funktioniert, anderen, es muss vor allen Dingen ein ganz, ganz tolles Thema sein, ganz egal, wie die Mechanik ist. Aber die Spiele, wo im Grunde alle uns von uns darauf einigen können, dass das außergewöhnliche Spiele sind, ist da, wo es beides eben so zusammenfällt und wie du sagst, diese Stimmung entsteht. Und die entsteht eben, ja, wird mitgetragen von der Gestaltung und auch von der Gestaltung, die man vielleicht gar nicht so bewusst wahrnimmt. Also diese Dinge, die du jetzt so die Struktur da aufbaust. Und ja, das nimmt man halt nicht bewusst wahr. Ne? Da könnte ich auch nicht benennen, wo das jetzt besonders ist. Aber man fühlt das halt, dass das jetzt so ist. Ne? Also ich finde es super spannend zu sehen, wo das dann auch herkommt. Und dass da tatsächlich Leute sich Gedanken gemacht haben und dass das nicht aus Versehen so passiert ist.
Es ist wirklich viel, was eigentlich nicht gesehen wird. Was auch unmöglich ist, was man nachvollziehen könnte, wenn man es nicht mal... Ja. Erlebt hat quasi, was da alles an Gedanken reinfließen, diese vielen kleinen Dinge, über die man da nochmal diskutiert und richtig auch mal sich ein bisschen ärgert, wenn mal was irgendwie anders entschieden wird oder gerade als Grafikerin bin ich ja darin, weiß nicht, dann wird halt irgendwas umdiskutiert und dann muss ich was umgestalten und ich mochte eigentlich die vorige Version sehr gerne und dann wird es doch nochmal umgeschmissen, weil es halt nicht dienlich ist dem Spiel gegenüber. Und da muss ich natürlich zurücktreten irgendwo und sagen, ja, dann ändere ich das um, dann mache ich das so, dass es funktioniert, dass es die richtige Lösung ist für das Spiel.
Ja. Ja, obwohl auf der anderen Seite hatte ich jetzt schon den Eindruck, dass du natürlich auch selber viel Input bringst, dass die Gestaltung das sowieso unterstützt. Also da ist schon ein spannender Austausch findet da statt. Und dann bleiben wir doch mal so bei der Gestaltung. Wenn man sich die Spiele bei Würmgold anguckt, dann könnte man den Eindruck bekommen, es arbeiten eine ganze Reihe von grafischen Leuten, die die Grafik dafür machen, aber die sind alle aus deiner Hand. Wir hatten es im Vorgespräch schon gesagt, zum Beispiel so Dennis Lohhausen, den kannst du ja 10 Kilometer gegen den Wind erkennen im Regal. Das soll auch seine Arbeit gar nicht schmälern, aber der hat halt einen sehr eigenen Stil, der ist auch in jedem Spiel drin, ob von Sci-Fi über Mittelalter, ist immer Dennis Lohhausen. Wie schaffst du es denn, dass das nicht so ist bei dir? Weil die sind ja schon sehr unterschiedlich. Also wenn man sich jetzt Robin von Loxley anguckt und auch Drachensachen und Pagan, sind das ja sehr, sehr unterschiedliche Stile.
Ja, das stimmt. Also es macht mir vor allem einfach Spaß, neue Stile zu entwickeln. Also ich fände es total langweilig, wenn ich immer nur zum Beispiel Pagan machen würde oder nur Drachensachen. Da würde mir das aus dem Hals raushängen. Bei Pagan, weil ich da schon so viel gestaltet habe, denke ich auch manchmal schon so, boah, brauche ich schon mal was anderes. Jetzt reicht jetzt auch langsam. Ich denke mal, ich hole mir ganz viel Inspiration. Ich arbeite ganz viel mit Pinterest zum Beispiel, wo einfach total viel Kunst geteilt wird, wo man viel entdecken kann vor allem und wo ich ganz viele Techniken und Ideen, also in der Art und Weise suche ich mir da immer so Aspekte von ganz vielen Sachen zusammen und denke mir so, oh, wenn man das jetzt irgendwie so da rein und da so das zusammen kombiniert und dann noch ein tolles Farbschema und hier ein bisschen Textur. Und das alles in dem Zusammenhang, dass das natürlich fürs Spiel am besten funktionieren sollte, dass man irgendwie das Ziel hat, dass das mit dem Thema des Spiels und mit der Atmosphäre des Spiels zusammen funktioniert. Das macht mir einfach viel Spaß. Also ich finde, das ist immer wieder spaßig, mir dann ein Moodboard zusammenzustellen, mir dann ein paar Aspekte rauszusammeln, einen eigenen Stil dafür zusammenzuwursteln okay. Und das dann eben weiterzuführen.
Dass das Spaß macht, das kann ich mir vorstellen. Strukturierst du das dann auch so nach dem, in Anführungszeichen, spaßigen Teil so ein bisschen, dass du so weißt, okay, welche, baust du dir quasi so einen eigenen Style-Guide so für dich selber, um zu wissen, Wie ist der Stil aufgebaut, damit der dann auch tatsächlich kohärent durch das ganze Spiel wiedererkennbar ist? Das stelle ich mir zumindest sehr schwer vor, zu sagen, okay, ich habe mir jetzt hier so ein paar Aspekte rausgehört, aber wie gehst du dann da so, vielleicht kannst du uns so ein bisschen ausführen, vor, dass das dann am Ende so ein rundes Gesamtwerk ergibt?
Also meistens Also wie gesagt, ich gucke erstmal, ich mache mir so eine Art Moodboard, ich gucke, was will ich überhaupt machen, was habe ich im Kopf, dann erstelle ich quasi eine Grafik für das Spiel, die in diesem Stil dann eben, den ich mir zusammengebastelt habe, die dann darin funktionieren soll. Dann gucke ich mal, ob das hinhaut und natürlich kriege ich dafür dann auch Feedback und so und wir besprechen das. Und dann ist das quasi so meine Grafik, an der ich mich entlanghange und irgendwie also viel von dem Spiel ist so, dass ich das auch während des Gestaltens ein Gesamtprojekt, dass das sich dann nochmal ausentwickelt zum Teil. Also dass das durchaus sich nochmal unterscheiden kann hier und da von dem ersten Werk, was ich dann gestaltet habe. Das verwerfe ich häufig auch nochmal. Also das kommt da meistens gar nicht so richtig ins Spiel. Das ist im Grunde nur so eine Art, ja, wie du sagst, so ein bisschen Style-Guide-mäßig, dass es einfach okay. So eine Idee ist im Grunde. Ja. Eigentlich ist es nur eine ausformulierte Idee. Und an der gestalte ich dann weiter und schaue, dass der Rest irgendwie so in dieser Art und Weise funktioniert. Aber ja, es entwickelt sich auf jeden Fall hier und da noch mal ein bisschen. Und da muss man eventuell noch mal zurückgehen und Sachen wieder anpassen, weil sich was auskristallisiert hat, was besser funktioniert beispielsweise. Ja, es ist also quasi ein ständiges Hinterfragen.
Okay.
Was ich auch sehr viel mache. Ich hinterfrage ständig, was ich da tue. Und gerade wenn ich das Gefühl habe, dass ich an einem Projekt irgendwie nicht wirklich weiterkomme,
Ja. Kann
es auch ein bisschen frustrierend sein, wenn ich dann irgendwie nicht diesen richtigen... Es ist wie, als würde ich so im Wasser fischen nach einem Faden oder so. Und ich finde,
dachte ich. Okay.
Das kann dann manchmal, braucht man entweder Abstand oder eine gewisse Stimmung oder dass man dann sich findet, dass man weiß, was das Projekt genau braucht und dass man auch die richtige Art und Weise dafür findet. Das ist gar nicht so einfach immer, aber wenn man es dann schafft und wenn es dann geht und vor allem, wenn man auch Leute dabei hat, die einen dann vielleicht unterstützen. Ich habe ja jetzt zum Beispiel zwei Artists, die mich unterstützen,
mhm.
Ich sehr dankbar bin, die ich auch anleite im Grunde, denen ich auch viel vorgeben kann. Aber von denen kann ich halt auch immer noch sehr viel lernen und ich bin sehr dankbar dafür, dass man sich so unterhalten kann dann nochmal über diese Sachen, über gestalterische Sachen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Austausch, auch wenn du die anleitest, aber da findet ja ein Austausch statt wahrscheinlich und der, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass der viel zurückgibt. Aber eine Frage nochmal so zu der Gesamtgestaltung, weil neben also Bildern gibt es ja dann auch Typografie, Ikonografie, so. Hast du das dann auch schon ganz früh im Kopf? Sammelst du das auch schon mit ein auf so einem Moodboard? Hast du das schon so Ideen, wo das hingeht oder kommt das erst dann später?
Tatsächlich kommt das erst später. Also ich gehe erstmal so auf die grundlegendsten Sachen. So zum Beispiel bei Pagan habe ich beispielsweise zuerst mal den Hunter einfach gestaltet. Und Sachen wie die
Ikonografie. Schwieriges Wort.
Ja, manchmal. das ist dann zwischendurch entstanden, also wo schon viel passiert ist. Und wir dachten, okay, wir brauchen jetzt langsam die Symbole für bestimmte Begriffe. Und dann habe ich mir eben Gedanken gemacht, okay, wie kann man zum Beispiel einen Clue, also einen Hinweis, schön darstellen, irgendwie interessant darstellen. Und dann dachte ich mir, gut, dann mache ich halt einen Fußabdruck im Boden. Und was ist dann der Beweis? Der Beweis ist natürlich der Schuh, der den Fußabdruck gemacht hat, so quasi in der Richtung. Und vom Stil her habe ich mich dann natürlich, also von der Formsprache ist es natürlich auch inspiriert von diesem Style, den ich schon vorher angegangen bin.
Ja, okay.
Genau, und ähnlich ist es dann bei den anderen Elementen. Ich finde, das Schwierigste darin ist tatsächlich, das Cover so zu gestalten, dass es das Spiel widerspiegelt und dass man das eindeutig erkennt und dass man vor allem am Cover genau erkennt, was für eine Art von Spiel erwartet mich da. Und das ist ja auch etwas, worauf wir achten, dass zum Beispiel, also bei Pagan jetzt wieder mal, ich bin jetzt viel raus, aber das ist zum Beispiel so, dass wir da zwei Spieler, es sind zwei Spielerspiele gegeneinander, das heißt, wir haben diese zwei Charaktere, die da auf dem Cover drauf sind. Es geht eigentlich um die neun Charaktere, die in der Mitte sind. Die sind bei uns auf der Box am Rand situiert, überall. In ihrer, was auch immer sie da gerade machen, in ihrem Habitat, sag ich mal. Und genau, und zwischen diesen zwei Charakteren auf der Front ist nochmal diese Insel von Roanoke quasi gezeigt, so ein bisschen in einer Art und Weise, sodass man so das Gefühl hat, ah ja, es ist halt diese Szenerie, die beiden streiten sich sozusagen darum, um die Vorherrschaft auf dieser Insel. Und das sollte irgendwie rüberkommen über das Cover. Und das ist dann so eine ziemlich große Herausforderung.
Ja, das ist bei Covern und da gibt es leider ja, also es gibt für mich immer so ein ruhmreiches Negativbeispiel dafür, das ist Robin Hood and the Merry Men, das so überhaupt nicht funktioniert hat, wo auch die Gestaltung an sich, die Grafik unglaublich schön war, aber die Verwebung von Spiel zu Gestaltung einfach nicht gut war. Aus meinem Blick zumindestens, und es einfach dann darüber nicht gezündet hat. Und ich finde das total spannend, wenn es halt dann die Spiele gibt. Aber bei Robin von Locksley sieht man die beiden Figuren und weiß genau, das ist eins gegen eins, weil die beiden sich so gegenüber sitzen, dass es spannend ist, dass viele das unterbewusst ja wahrnehmen und gar nicht in Worte fassen können oft. Und dass oft Menschen, die das dann spielen, schon ein Gefühl dafür haben, ohne dass sie wissen, warum sie das Gefühl haben.
Ja, genau. Es ist quasi so, auf einen Blick hat man irgendwie so ein Gefühl dafür, was das jetzt, was einen da erwarten könnte. Und wenn das dann noch bestätigt wird, dann ist das natürlich auch irgendwo ein Glücksgefühl, wenn man dann denkt, ja, das habe ich doch gesucht. Ja. Und das ist aber gar nicht so einfach, das so zu gestalten, dass es verstanden wird.
Das glaube ich gern, weil da gibt es ja auf jeden Fall eine Reihe von Beispielen. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist zum Beispiel Blood Rage, ja. Was das Cover überhaupt nicht zu dem Spiel passt und auch die Gestaltung des Covers im ganzen Spiel sich nicht wiederfindet. Also ja, das ist ein hervorragendes Spiel und ist ja auch sonst gestalterisch gut gemacht, aber das, also diese Diskrepanz zwischen Cover und dem Spielgefühl, ja, finde ich sehr spannend, wie wichtig das ist. Zum Beispiel bei Root ist das auch nicht unbedingt deckungsgleich, wo das ganze Spiel versteckt, die Ernsthaftigkeit dieses Spiels dann doch arg. Aber ja, sehr, sehr interessant, wie sehr dann auch darauf geachtet wird. Jetzt habe ich so ein bisschen.
Darf ich gerade kurz einspringen?
Nein, aber sehr gerne doch.
Habe ich eine Frage, und zwar, also ich arbeite im Marketing und bin da aber so ein bisschen auf der Sales-Seite unterwegs vom Marketing. Gibt es da bei euch auch dieses Gate, wo quasi der Sales-Manager sagt, super, aber verkauft sich halt einfach nicht? Und wie gehst du denn damit um? Oder seid ihr da so intensiv schon vorher, dass es gar nicht an diese Punkte kommt?
Also klar, das haben wir auch immer im Auge. Unser Sales-Manager sagt vor allem, was? Seid ihr irre? Das ist doch viel zu teuer, das in diese Box zu packen, wenn wir irgendwelche Token oder was auch immer dann wieder erstellen wollen. Oder dann ist er immer erstmal, auch bei den Kickstartern hat er immer mal wieder, da ist der Kopf explodiert, weil wir ja ganz viel über Stretch Goals auch rausgegeben haben, beispielsweise. Und das war dann war schon ganz lustig für uns, nicht für ihn. Aber klar, da gibt's immer mal so ein paar Diskrepanzen. Was wollen wir gerne machen? Und was können wir eigentlich machen? Da gibt's viele, viele Dinge, über die man nachdenken muss, ebenfalls. Und aber vom Gestalterischen her tatsächlich gar nicht so viel. Also vom Gestalterischen habe ich tatsächlich das Gefühl, dass ich da sehr, sehr, sehr viel Freiraum habe. Klar, mir wird was vorgeschlagen, aber was ich am Ende daraus mache, ist meine Sache. Und ich bin ja auch wir sind quasi bei Würmgold ein Dreier gespannt, das sich aus Andreas als Sales Manager, Alexander als CEO und mir als quasi Illustrationslead im Grunde zusammenstellt. Und wir sind auch alle irgendwo von den Stimmen her auf jeden Fall absolut gleichberechtigt und absolut, es hat Dreier gespannt. Also man kann eigentlich beim Würmgold sagen, dass wir die drei Köpfe sind im Grunde,
okay,
die das Ganze irgendwo leiten. Und da habe ich halt extrem viel Freiheit. Also das, was da so rauskommt, gestalterisch, ist so schon ziemlich auf meinen Mist gewachsen.
Finde ich eine sehr gute Art und Weise, daran zu gehen. So sehe ich das bei mir auch. Weil es gibt halt Menschen, die da Expertise haben. Und ich gehöre da zum Beispiel nicht dazu. Und ich bestelle dann immer nur und vertraue dann immer auf unsere Visual Arts Specialists, die dann halt schon mehr Ahnung davon haben und dann auch wissen, dass sie das, was sie da tun, auch das Richtige ist.
Ja, es ist tatsächlich gar nicht so einfach abzuschätzen, was die Leute mögen werden. Und ich bin immer wenn wir ein Projekt rausbringen, da zitter ich dann ein wenig davor. Und ich hoffe, dass es gut ankommt. Ich hoffe, dass die Leute es mögen. Weil ich stehe natürlich hinter meiner Art, hinter dem, was ich da gestalte. Ich meine, ich habe es ja gestaltet, ich muss ja irgendwo davon überzeugt sein. Aber das bringt mich dann auch manchmal zum Zweifeln, wenn manchmal kritische Stimmen kommen oder so. Oder das war jetzt bei Pagan zum Beispiel gar nicht der Fall, bei vorigen Projekten hier und da ein bisschen der Fall. Und das ist es halt, also es kann einen natürlich schon ein bisschen aus der Fasson bringen, ein wenig, weil man ja auch viel reingesteckt hat und zu viele Gedanken da reingesteckt hat. Und wenn das kritisiert wird, das tut dann schon weh, auf jeden Fall.
Aber Geschmäcker sind manchmal verschieden.
Das stimmt, ja. Aber es ist die Art und Weise, wie manche Leute ihre Meinung.
Ja, das auf jeden Fall. Das, ja. Besonders weh. Das stimmt. Das ist immer sehr unschön, wenn das dann auf so eine unschöne Art und Weise kommuniziert wird.
Da sollten sich manche Menschen bei Boardgame Geek auch nochmal Gedanken machen, wenn sie Spiele bewerten, ob es da wirklich notwendig ist, so harsche Worte zu nehmen.
Ja, es ist, würde ich sagen, eigentlich nie. Nötig. Ich
denke, generell sollte Kritik eher konstruktiv sein und nicht destruktiv, denn mit konstruktiver Kritik kann man sich irgendwo verbessern. Also man hat dann einen Anhaltspunkt, okay, ich kann das machen, ich kann das ändern oder anders machen beim nächsten Projekt. Aber aus diesem Grund kann ich mir so die Kommentare bei Boardgame Geek manchmal nicht so gut angucken, weil ich das einfach, das macht mich zu emotional. Ich bin da nicht so gut mit, weil das dann auch so nicht so reflektiert ist an sich.
Ich glaube, da muss man auch nicht gut drin werden.
Nee.
Da gibt es nicht umsonst einen Spruch, don't read the comments. Das ist,
ja, das ist schon wichtig, glaube ich, um auch ein bisschen sich zu stärken oder nicht so unterzugehen. Da habe ich eh immer mal Probleme mit, dass ich mich sehr, sehr hinterfrage eben und sehr überlege, ob ich da jetzt das richtig mache oder nicht. Ja. Dann freut es mich natürlich umso mehr, wenn es bei Pagan zum Beispiel einfach fast nur tolle Kommentare gibt und Leute total dankbar sind schon fürs Spiel. Und das gibt mir ganz viel Kraft und Mut, dann auch weiterzumachen.
Sehr gut. Ja, es ist, glaube ich, ein sehr zweischneidiges Schild. Auf der einen Seite ist es natürlich total wertvoll, sich so zu hinterfragen, wie du das da ja scheinbar machst. Und es ist ja auch total positiv für das Produkt am Ende, weil dann eben über Dinge nachgedacht wird, die man vielleicht einfach ausblenden würde, wenn man sich nicht so regelmäßig hinterfragt. Ja, aber man, gleichzeitig läuft man manchmal Gefahr, sich dann ein Stück weit zu sehr selbst in Frage zu stellen. Aber ich glaube, der Erfolg gibt da bei Pagan auf jeden Fall recht. Und ich finde persönlich das sehr, sehr sinnvoll, immer wieder sich zu hinterfragen, ob man hier das Richtige tut und dann vielleicht auch nochmal Anpassungen macht. Eben hattest du, Dennis, ja das mit hier Kosten und ist das nicht zu teuer und so. Und Manu meintest dann, du hast im Grunde ganz gestalterisch freie Hand. Dann würde mich aber jetzt trotzdem nochmal kurz interessieren, inwiefern manchmal Dinge einfach auch, je nachdem, auf was für ein Material dann nachher gedruckt wird, inwiefern das eine Auswirkung hat.
Es kommt so ein bisschen darauf an. Wir haben ja jetzt viel über Kickstarter beispielsweise gemacht. Ja. Und da haben wir es so ein bisschen in die Hände der Leute gelegt, wie was für tolle Sachen wir quasi da anbieten können. Und im Grunde ist ja von dem Material her, allein Pagan hat ja ein total schönes Material, also dieses Leinenfinish zum Beispiel auf den Karten. Die Box fühlt sich haptisch total schön an, hat so ein Embossing mit drauf und so. Und das konnten wir alles freischalten, dadurch, dass die Leute uns unterstützt haben. Mhm. Ansonsten sähe die Box wahrscheinlich ein bisschen anders aus, das Springmaterial ein bisschen anders. Wir hätten dann vielleicht keine Holztoken und sowas. Die man ja jetzt durch die zweite Kampagne, werden die dann auch zukaufbar sein. Das wollten wir unbedingt, dass das noch möglich ist, dass Leute sich die halt auch außerhalb von irgendwelchen Kampagnen irgendwie kaufen können. Das ist dann halt so ein bisschen abhängig von dem, was natürlich die Community einem dann sagt, in einer gewissen Weise. Da hören wir eh ganz viel drauf, was die Community sagt. Also einige Karten beispielsweise sind wegen der Community entstanden. Zum Beispiel haben wir solche Overview-Karten für die Villager in dem Dorf, weil sich manche Leute haben halt das Feedback geäußert, dass man diese Villager eben, dass ein Spieler einen Vorteil da hat, wenn er die von der einen Seite sehen kann und der andere nicht so gut. Und dann haben wir halt Karten erstellt, damit man, wenn man dann auf der anderen Seite eben sitzt, dass man sich die Karten nochmal ansehen kann. Das war dann halt der einfache Weg und so weiter.
Ja, genau. Ja, wichtig so da auf die Sachen zu hören, auf jeden Fall. Und das meintest du gerade hier so Line-Finish dann auf Karten, hat das irgendeine Auswirkung auf Gestaltung, dass du vielleicht dann nochmal Farben anpassen musst, sondern vielleicht auf einem Line-Finish oder je nachdem, was für ein Material dann benutzt wird, die Sachen nicht so gut erkennen kann, weil gerade so Line-Finish ist ja manchmal, weil es nicht so eine glatte Oberfläche ist, sehr kleine Strukturen gehen so ein bisschen unter oder so Reflexion von Sachen, spielt das eine Rolle?
Also wir kriegen ja einen Proof. Und da gucken wir dann natürlich nochmal nach. Und hier und da musste ich zum Beispiel Farben eventuell nochmal anpassen, dass es nicht zu duster wird. Okay. Das gerade beim Cover ist es der Fall gewesen zum Beispiel. Da bin ich dann nochmal heller geworden, damit eben diese Schwarztöne nicht alles ersticken. Und da musste man tatsächlich in dem File selbst recht bunt sein. Also eigentlich sind die digitalen Files zum Teil wirklich sehr bunt und vieles davon schluckt der Druck dann nochmal ein wenig.
Okay.
Ja, also der braucht immer so sein bisschen Farbe. Und ja, aber viel war tatsächlich nicht mehr zu ändern. Vieles kam nämlich auch schon von der Produktionsfirma. So ein paar kleine Sachen, zum Beispiel den Schwarzwert, dass der einen bestimmten Wert erreichen soll. Also da muss man auf CMYK beispielsweise achten, dass man wir sollten am Rand 100 schwarz und 30 blau zum Beispiel einstellen und der Rest sollte 0 sein, damit das dann richtig rauskommt. Und das ist dann halt auch etwas, wo man dann sagt, okay, gut, dass ich das jetzt auch weiß.
Ja.
So lerne ich auch von jedem Projekt zu Projekt immer noch mal mehr, weil auch die Produktionsfirma mit uns kommuniziert und uns dann noch mal ein bisschen sagt, was denn besser wäre, was man tut. Ja.
Okay, also da hört dein Job quasi nicht auf, sondern du musst bis das Ding da ist, bist du im Grunde mit eingebunden und überall in Kommunikation und hat Einfluss im Grunde auf deine Arbeit, ja?
Ja, alles. Also ich habe jetzt auch die Daten, die habe ich jetzt so oft nochmal gesichtet wegen der Schrift oder wegen, wir haben ja die Proofs bekommen, da musste ich dann nochmal drüber schauen über alle 300 PDF-Files, wie viele das sind. Es ist sehr viel. Es ist, also das ist so eine Arbeit. Ich habe auch Layout gemacht zum Beispiel für das Regelheft. Das bearbeitet beispielsweise die ganzen Details und Informationen einbinden. Das mache ich auch. Eigentlich so ziemlich alles. Diese ganzen Werbegrafiken, obwohl ich da jetzt mittlerweile ein bisschen Hilfe habe, zum Glück. Die habe ich eigentlich auch gemacht. Kickstarter vorbereiten. Diese ganzen Grafiken dort habe ich auch alle gemacht. So dieses Ganze, was anfällt, irgendwo auch außerhalb des Spiels, da sitze ich halt auch mit dran. Die Spiel, hier die Spielmesse beispielsweise auch, da ist auch ganz viel, eben müssen wir auch alles gestalterisch vorbereiten.
Ja.
Sitze ich auch wieder dran und mache Sachen.
Okay, ist also vielleicht auch manchmal eine ganz spannende Abwechslung zu, wenn du dann mal ein bisschen Abstand von den Projekten brauchst, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das stimmt. Gerade wenn man gestalterisch viel zeichnet in dem Moment, also wenn man zum Beispiel 80 Karten für Pagan zeichnen muss und wenn man dann mal auf was anderes draufgehen kann, dass man zum Beispiel jetzt mal ein Layout macht oder so, dann ist so ein kurzes Ausatmen. So, ah, okay, jetzt kann ich mal nach wochenlanger Arbeit daran mal was anderes tun. Diese Abwechslung hilft schon sehr, um auch motiviert zu bleiben und auch mal wieder ein bisschen was Neues zu haben.
Wie ist das dann so Unterstützung, weil wenn du diese Proofs da durchgehen musst, das stelle ich mir ist sehr schwierig vor, nicht irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen, dass man einfach Fehler nicht mehr wahrnimmt, weil man jetzt das 250. PDF sich angeguckt hat. Wie geht ihr dann damit um?
Also prinzipiell haben bei uns sehr viele Leute diese Proofs oder generell gucken sich sehr viele Leute diese Daten an.
Ja.
Dieses letzte Durchschauen habe ich jetzt alleine gemacht, weil ich genau wusste, welche Sachen, also wir hatten ja so ein paar kleine Errata-Fehler, die aber auch nicht großartig schwerwiegend waren. Aber da habe ich dann nochmal sichergestellt, dass das wirklich dass die überarbeitet sind, alle, dass alles richtig ist. Natürlich denke ich mir jedes Mal, wenn ich die durchsehe, so, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt noch einen Fehler finde? Ja. Was ist, wenn jetzt irgendwas doch übersehen wurde? Weil es können auch 5 Leute da drüber gucken. Das kann immer noch sein, dass da irgendwo was durchflutscht. Das ist unfassbar. Ich habe diese Daten auch vom ersten Printrun habe ich so oft durchgeschaut. ich habe die, also ich verstehe einfach nicht manchmal, wie solche kleinen Dinge dann so, so irgendwie so ein Symbol, was irgendwo mal unter, also nicht ganz richtig da war oder weiß ich nicht, halt solche Sachen. Ja, das passiert manchmal. Das ist bei so vielen Daten ist das tatsächlich dann doch mal der Fall, dass das durchflutschen kann. Aber generell teilen wir uns da ein bisschen Arbeit. Aber auch die Autoren haben zum Beispiel oft über die Daten nochmal drüber geschaut. Und generell alle, also ganz viele Leute. Ich bin da nicht ganz allein mit. Aber ich bin natürlich dankbar, wenn ich es so wenig wie möglich machen muss, weil irgendwann werde ich wahnsinnig, wenn ich diese Daten nochmal sehen muss.
Ja, verstehe. Ja. Arbeitet ihr denn eigentlich sehr viel digital oder habt ihr so ein Büro, wo ihr alle sitzt in Berlin? Oder also ja, nicht digital, sondern remote so.
Nee, wir arbeiten aus ganz verschiedenen Ecken in Deutschland. Also ich bin in Berlin. Ich habe noch ein paar Leute, die auch in Berlin sind, aber wir arbeiten alle von zu Hause aus. Der Sitz von Würmgold ist ja in Meine. Mhm. Da ist mein Chef, also der Alexander. Der Andreas wohnt irgendwo in Bayern. Und so haben wir so quasi überall verteilt in Deutschland haben wir quasi. Und die Autoren sind ja aus Dänemark.
Ja.
Also ja, ist eine bunte Mischung. Aber es klappt eigentlich ganz gut. Wir unterhalten uns halt, gibt ja genug Plattformen, ja, die das ermöglichen, dass man so auch digital arbeiten kann. Man trifft sich öfter. Aber es ist auch schön, das Team richtig zu sehen. Das kommt ja nicht so oft vor. Und meistens bei der Spiel dann eben einmal im Jahr.
Ja.
Und das macht schon ganz viel aus, finde ich. Also ich denke, es ist schon anders, wenn man mit Leuten direkt arbeitet und irgendwie ein direktes Gefühl für die Leute bekommt, weil ich glaube, vieles geht im Digitalen dann doch unter, so Mimiken, Gestiken, diese ganzen Sachen, einfach die Aura in einer gewissen Weise oder die Ausstrahlung, die eine Person hat. Ja, das ist nicht so ganz so vergleichbar. Aber es funktioniert gut. Also wir kommen gut klar. Alles ist eh digital, was wir erstellen. Und da kann man das ganz einfach rumschicken.
Ja, habt ihr dann spezielle Tools, um, weil also gerade so im Grafischen stelle ich mir vor, habe ich so im Kopf, man hat so ein großes Studio, ein großes Büro, das ist lichtdurchflutet, überall hängen an den Wänden die ausgedruckten Skizzen und man kann sich da so frei drin bewegen. Das geht ja digital dann vielleicht nicht immer so einfach oder wie fangt ihr sowas auf?
Also ich denke mal, wir teilen einfach recht viel. Also ich teile zum Beispiel viel vom Fortschritt einfach dann online in den entsprechenden Räumen, die wir dafür gestaltet haben, dass ich dann einfach mal einen Screenshot hochlade oder sowas, oder dass man auch darüber visuell kommuniziert damit. Ja, auch manchmal passiert es auch gerade, wenn viel getan werden muss, dass wir uns einfach online treffen dann und einfach nebeneinander quasi arbeiten so und keiner sagt so wirklich jetzt viel, sondern ist einfach gemeinsam in einem Voice-Chat und wenn man was zu sagen hat, dann sagt man was und wenn man dann keinen Bock mehr hat oder abgelenkt wird, dann sagt man, okay, ich gehe halt jetzt und da geht man halt. Das geht also auch. Also ja, es wäre natürlich auch sehr schön, wenn man eine Räumlichkeit hat, die so groß ist, dass man da auch all seine Spiele irgendwie aufhängen kann und so. Aber dann haben wir das in einer anderen Form irgendwie in den Channels.
Ja. Ja, spannend. Aber ja, wenn es dann, ja, es gibt, wie du sagst, es gibt genügend Lösungen dafür und auch dieses, man schaltet sich einfach zusammen, kenne ich auch aus meinem Job. Bei uns nennt sich das Mob-Programming.
Das passt gut.
Dirk hat mir das erzählt und ich versuche das auch ab und zu machen dann. Das ist, ich habe auch einen Remote-Job, meistens, also überwiegend remote. Ich kann das gut nachvollziehen, dass man manchmal so den Wunsch nach Büroatmosphäre dann auch im digitalen Raum braucht.
Ja, nicht nur ein unmittelbar nützliches Meeting, sondern einfach nur miteinander irgendwie Nähe haben. Ja, sehr spannend, wie... Also gerade so eine gestalterische Arbeit dann remote auch gut dann klappen kann, ne, wenn alle sich darauf einlassen.
Ja, wenn alle vor allem, also jeder ist von uns ja technisch irgendwie versiert und weiß ungefähr, also es ist jetzt keine neue Sache oder sowas für die meisten von uns. Für ein paar Autoren vielleicht ist es nicht immer ganz so einfach, aber es geht auch, also es funktioniert alles irgendwie. Gerade wenn man den Leuten dann eben erklärt, was man da macht. Oder wir haben auch Spieleabende auf unserem Community-Server beispielsweise. Die werden dann ja auch möglich dadurch so ein bisschen. Ja, Also es geht irgendwie.
Ja, sehr cool. Dann vielleicht noch sowas, also jetzt haben wir ja viele Sachen gehört, die gut laufen und wie du das so machst. Gibt es denn so Sachen, wo du sagst, das stellt dich immer wieder bei einem Projekt vor eine sehr große Herausforderung?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, manchmal, wenn ich so arbeite, muss ich ja quasi auf Knopfdruck kreativ sein. Mhm. Also ich muss jeden Tag 8 Stunden kreativ sein können. Mhm. Und jeden Tag irgendwie was zeichnen und jeden Tag was machen und mir Gedanken machen, anderen Leuten helfen, wenn sie irgendwo feststecken oder Entscheidungen treffen, ganz viel. Und dieses Kreativsein, das ist etwas, was man dann irgendwann lernt. Dass man lernt einfach so zu funktionieren und dann macht man das. Ich denke, das ist tatsächlich eine Übungsfrage, aber man hat natürlich auch Tagesformen, wo das gar nicht funktioniert so richtig, wo man einfach mal einen Tag hat, wo man sagt, es funktioniert, also es geht einfach nicht. Und ich finde tatsächlich, wenn man so eine Deadline beispielsweise hat, dann ist das Ganze nochmal in so einem Brennglas ein wenig, dass man dann noch diesen Druck hinter hat, dass man schnell arbeiten muss, dass man irgendwie vor allem auf den grünen Zweig kommen muss, gerade bei künstlerischen Tätigkeiten ist es ja so, dass, und wenn man sich viel hinterfragt, ist es halt dann so, dass man auch mal nicht so ganz happy ist mit einer Gestaltung, die man gemacht hat. Aber man hat einfach nicht die Zeit dazu, dass man das jetzt komplett perfekt macht. Irgendwann sagt man einfach, okay, ich muss jetzt nicht, also generell ist es ja so, wenn man eine Gestaltung macht, man ist nie fertig, man sagt nur irgendwann einfach, ich höre jetzt auf. Okay. Und ich denke mal, ja, das ist manchmal so eine Herausforderung und etwas, was mich natürlich manchmal auch ein bisschen stört, dass dieser Druck dazu führt, dass ich dann manchmal eben nicht hundertprozentig happy bin auch mit dem mit einer kleinen Gestaltung, die ich da mache oder so. Und aber ich denke, das kommt dann zwangsläufig zustande, wenn man viel macht, wenn man viel zu tun hat und wenn man vor allem alleine an so einem Projekt arbeitet erstmal. Bei Pagan war ich da ja im Grunde alleine dran erstmal. Und jetzt habe ich ja viel Hilfe, was mir auch unheimlich viel Druck wegnimmt. Und bei Pagan, ich meine, da haben wir recht viele Karten. Ich glaube, 400 sind im Spiel insgesamt. Und für ein paar hatte ich schon dann Hilfe bekommen, was auch sehr gut war. Aber für die meisten, ich weiß jetzt nicht, wie viele Gestaltungen es an sich sind, weil viele von den Karten sind gedoppelt. Aber ich glaube, das waren schon so, weiß ich nicht, wie viele sind das dann? 200, um 200 okay. Karten werden es bestimmt sein. Ja. Eigentlich über, ja, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht ganz genau, aber das ist sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Content. Das ist dann natürlich, ja, gar nicht so einfach immer.
Okay.
Genau. Ja. Aber man kommt schon klar, also man lernt damit umzugehen und das ist etwas, was halt das Hobby dann wieder vom Beruf trennt.
Ja.
Im Beruf muss man eben einfach mal dadurch und da muss man sowas eben ja einfach machen und sich nicht unterkriegen lassen. Und vor allem, wenn man ein tolles Team hinter sich hat, die dann auch so verständnisvoll sind und auch mal sagen, ja, es ist okay, wenn du heute mal weniger machst. Oder oder ich kann auch mal was übernehmen, ich kann dir Arbeit abnehmen in einer Form oder so. Oder Verständnis zeigen einfach generell. Ich finde, da ist bei uns ganz viel vorhanden und da bin ich sehr, sehr dankbar für, vor allem,
ja,
dass man das gehört.
Ja. Aber gerade so Situationen, wo man vielleicht nicht so das abliefert, was man denkt, was man abliefern könnte. Als kleine Anekdote, also das Riff zu I Can Get No Satisfaction von den Rolling Stones, das ist entstanden, weil Keith Richards 1,5 Minuten dieses Riff gespielt hat, betrunken auf seinem Kassettenrekorder und danach 2 Stunden geschlafen hat auf dieser Aufnahme und das dann am nächsten Tag Mick Jagger gegeben hat und gesagt hat, ich bin total unzufrieden mit gestern Abend, guck mal, was da entstanden ist. Und es waren einfach 2 Stunden schlafen, aber es waren auch 1,5 Minuten dieses Riff und das ist einer der erfolgreichsten Songs aller Zeiten. Ja, also es ist ja so Sachen, wo man selber manchmal so eine Eigenwahrnehmung hat auf die eigene Arbeit, die sich dann ganz groß unterscheidet von dem, was alle anderen Menschen da dran sehen.
Ja. Das auf jeden Fall. Ich denke auch, manchmal ist man sich selbst doch der größte Kritiker. Das ist schon wahr, dass man sich selbst immer so sehr, ja eben immer dieses Hinterfragen da steht und immer dieses, eigentlich ist es ja jetzt nicht so gut. Warum sind denn alle so glücklich drüber? Ja, aber ja, ich freue mich natürlich, wenn es gut ankommt immer, dann ist es ja schön, auch wenn ich nicht vielleicht hinter manchen Gestaltungen nicht hundertprozentig sitze.
Okay, manchmal reichen auch 80%.
Ja, manchmal. Manchmal muss man damit auch zufrieden
sein. Ja, manchmal muss man damit einfach zufrieden sein, das ist richtig. So, jetzt haben wir über die Herausforderung gesprochen. Kannst du irgendwas nennen, wenn du magst, natürlich nur, wo du gesagt hast, boah, das ist, da hier ist alles schiefgegangen, was schieflaufen konnte. Und wie gab es da irgendwelche Anekdoten, die du teilen möchtest? Und vor allem, wie du dann da rausgekommen bist, also irgend sowas?
Also wahrscheinlich vom Gestalterischen her, oder?
Ja, vor allen Dingen.
Es ist schwierig zu sagen, weil meistens, wenn ich an so einen Punkt komme, wo ich sage, okay, hier komme ich ja gar nicht voran, dann hatte ich meistens irgendwie die Möglichkeit, noch was anderes zu tun. Zum Beispiel hatte ich, wir haben Age of Mages beispielsweise parallel eigentlich mal zu Pagan angefangen. Also ich habe beide gleichzeitig begonnen zu zeichnen. Und bei Age of Mages ging es so gar nicht voran. Irgendwie, ich habe eben diesen Faden nicht gefunden und das war sehr frustrierend. Und da musste was auch schnell entstehen irgendwie und dann habe ich einfach gemacht. Erstmal so etwas gemacht, wo ich aber auch nicht wirklich dahinter stand. Ich war so, wir haben es ja auch jetzt ziemlich stark hinten angeschoben, weil Pagan einfach, bei Pagan habe ich direkt gemerkt, da habe ich direkt ein Gefühl für, da war es so richtig einfach, den Faden zu finden und mich daran entlang zu hangeln. Und ja, das war dann so eine Sache, wo ich dann ganz dankbar war, dass ich jetzt nicht nur auf mich auf Mages stützen muss. Da war ich ganz froh, dass wir jetzt Zeit hatten, darüber nachzudenken, dass ich jetzt andere Leute habe, die auch anderen Input da reinbringen. Und so haben wir jetzt eine Gestaltung, die ich total schön finde und wo ich sehr froh bin, dass wir eigentlich gewartet haben. Genau, aber so richtige Katastrophen im gestalterischen Bereich, die sind mir noch fern geblieben, würde ich sagen. Klar, es gibt hier und da mal andere Katastrophen, die passieren, so kleine Hiobsbotschaften, die immer mal wieder reinflattern. Aber man lernt auch damit irgendwie umzugehen und zu sagen, okay, neue Hiobsbotschaft, jetzt guckt man einfach, wie man es lösen kann und macht das Beste draus und dann macht man weiter. Okay. Also es geht immer irgendwie weiter.
Ja, der Weg geht weiter.
Genau. Dann hoffe ich, dass es dabei bleibt, dass gestalterisch da keine Riesenkatastrophen auf dich zukommen.
Ja,
du hattest ja schon, ja, Dennis?
Ich würde gerne eine Frage, die mir schon jetzt lange auf der Zunge brennt. Und zwar, du hast ja relativ am Anfang gesagt, dass, oder wir haben ja ein bisschen herausgefunden, dass wir ja gar nicht so wahrnehmen, wie so ein Brettspiel gestaltet ist im eigentlichen Sinne, also was da für ein Grundlayout dahinter. Guckst du anders auf Brettspiele mit deiner Erfahrung jetzt auch als, ich sag mal, wir normalen Spielenden, die einfach nur das Brett wahrnehmen? Oder kannst du dich noch davon lösen und ein Brettspiel einfach genießen als das, was es ist?
Also ich denke, ich kann Brettspiele schon noch sehr gut genießen. Ich verstehe hier und da vielleicht eher, was für Gedanken vielleicht reingeflossen sind, was für Herausforderungen vielleicht auch mal dastanden. Aber ich glaube, das ist eh so eine Berufskrankheit irgendwann, wenn man also auch generell gestalterisch arbeitet. Dann sieht man manche Dinge einfach eher und man achtet auf so viel mehr. Das kommt automatisch zustande. Ich hatte das, als wir mal Typografie durchgegangen sind, dann kommt man auf einmal mit einem offenen Blick, geht man durch die Straße und sieht sich diese ganzen typografischen Meisterleistungen an ihren manchen Häusern prangern und man denkt sich so, Gott, was haben die sich da eigentlich gedacht? Und dann denkt man sich, ja gut, die haben sich wahrscheinlich nicht so viel gedacht. Das wird das wahrscheinlich gewesen sein.
Die bekannten Friseursalons, wo die dann halt von irgendwem gestaltet wurden, die ist immer ganz kreativ, hier meine Cousine, die kann das.
Genau, ja, oder Dönerläden oder so, oder
solche
Sachen. Bei Spielen ist mir das jetzt halt, also ich denke nicht, dass es so extrem ist. Ich kann Spiele noch normal spielen, ohne mir die Haare zu raufen oder ohne da irgendwie mich zu sehr ablenken zu lassen, sag ich mal. Aber natürlich sehe ich gerade, wenn ich so Cover sehe, schaue ich mir dann auch gerne an, wie zum Beispiel die Komposition auf dem Bild drauf ist. Also wie ist das kompositioniert, sodass man einen gewissen Blick dafür hat, was soll es eigentlich darstellen und wie ist das Thema des Spiels, wie haben sie das darauf umgesetzt? Also kommen da schon diese Gedanken dann manchmal zustande, aber eher dann in Richtung Cover, glaube ich, dann nochmal mehr. Ich bin auch nicht so die Vielspielerin, also ich habe jetzt nicht so viele Spiele auf dem Tisch meistens. Aber ja, ich nehme das schon noch wahr, denke ich.
Okay. Wo du gerade von Cover gesprochen hast, kannst du so ein paar Cover nennen, wo du denkst, die sind so richtig gut gelungen oder die dir aus gestalterischer Sicht, also nicht so persönlicher Geschmack oder so, sondern so, wo du gestalterisch sagst, die sind wirklich herausragend. Fallen dir so ein paar da ein?
Herausragender. Also ich finde ja das Cover von Nimble total cool, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das komme ich von der Spielwiese. Weil es einfach von der Komposition her toll gemacht ist. Es ist quasi, man versucht halt den Blick richtig schön zu lenken. Und also ich nehme das richtig wahr, wie dort versucht wurde, eben möglichst den Blick immer wieder in das Bild hineinzulenken. Zum Beispiel so eine Sanduhr, Komposition ist das quasi, die da drin vorherrscht. Das ist total spannend zu sehen. Ansonsten, ich habe mir das Spiel, ich glaube, Virtu heißt es, oder wahrscheinlich habe ich den Namen falsch ausgesprochen. Aber egal. Genau, da fand ich halt auch das Cover einfach total schön, auch wenn es sehr simpel gehalten ist irgendwo. Aber es erzählt halt eine richtige Geschichte. Und technisch vom Handwerklichen her finde ich es auch total schön gemacht. Da sind so viele kleine Details, wo ich dann denke, ach, das ist ja toll, wie die da das gelöst haben. Da sind zum Beispiel die Haare so angeraut und da sind sie glatt und wirkt das so und so. Oder die Gesichter, wie die gestaltet sind. Fand ich total schön. Dann finde ich Root zum Beispiel, wo wir da wieder drin sind, das hat mich vor allem durch seine Gestaltung angesprochen. Und das hat mich dann auch veranlasst, das zu kaufen. Ich kaufe Spiele sehr häufig eher blind. Ich finde so, oh, das sieht hübsch aus, das hole ich mir jetzt. Und ich weiß gar nicht, was es ist. Aber Root war halt vom Gestalterischen her einfach so großartig. Da dachte ich mir, das hole ich mir jetzt. Und vom Spielerischen her ist es ja auch einfach spannend gemacht. Genau. Ja, da gibt es so ein paar. Also ich denke, da wird es noch sehr viel mehr geben. Also immer, wenn ich auf der Spiel bin, dann denke ich mir immer so, ach, hier, das sieht toll aus und dieses sieht toll aus und so. Also da gibt es auch heutzutage gerade, ich weiß nicht, es gibt so viele tolle Gestaltungen, die ich da entdecken kann immer.
Ja. Aber auch wieder spannend, das sind ja auch wieder komplett unterschiedliche Stile, die du dann gerade genannt hast. Zeigt sich also auch wieder, dass es nicht so ein Ding ist, was dich anspricht, sondern dass du da versuchst, so schon zu gucken, okay, was macht mir gerade in dem Moment Spaß oder was ist was Neues? Also total spannend. Ich bin mal gespannt, wie das in Zukunft sich weiter auswirken wird.
Ja, mal sehen. Also ich bin ja so ein bisschen wie ein Chamäleon, was das angeht. So ich versuche mich an das Spiel anzupassen, was es braucht, eventuell, wenn ich was gestalte. Aber ich finde auch generell mit Kunst, ist es so, es gibt so viele verschiedene Sachen und ich schätze Kunst so sehr, weil es so vielfältig ist und so viele tolle Facetten bietet. Und manchmal kann ich mich in manchen Bildern richtig drin verlieren, wo die eigentlich total simpel sind und andere sind so groß und wahnsinnig toll aufgezogen. Also ich ziehe da tatsächlich keine Grenzen. Es gibt so viele verschiedene Stile, die einfach wahnsinnig toll sind. Und ich finde, es wäre so langweilig, wenn sich alle denken würden, ach, ich mache jetzt einfach nur diesen einen Stil und das ist das. Und es gibt da so viel.
Das ist leider ja so, sehr oft so, wenn gewisse Trends in irgendwelche Bereiche reinkommen, sei es jetzt im Fernsehen, in spielerischen Gestalten oder so, dass dann alle anderen meinen, das zu kopieren. Also mein liebstes Beispiel ist damit der Eurovision Song Contest, wo der Gewinner-Song des Vorjahres immer danach bei 5 anderen Songs mindestens genauso im Prinzip wieder auftaucht, wo man sich einfach denkt, so hätten sie ihr eigenes und was Neues gemacht, wären sie wahrscheinlich spannender gewesen, als einfach nur das Alte wieder aufzuwärmen.
Ja, vor allem, weil man das irgendwo ja dann auch mal kennt. So, ich glaube, das ist bei Brettspielen ähnlich, dass man da auch sagen kann, wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel kopieren wollte oder was auch immer, das wird nicht so funktionieren, weil man ja immer die Identität quasi von dem anderen, von dem originalen Spiel, die hat man ja trotzdem da sitzen und man wird immer diese Brücke schlagen. Bei Pagan war es ja so, dass ich mich auch sehr hab von Darkest Dungeon inspirieren lassen. Und diese Brücke schlägt man tatsächlich sehr häufig, weil, na klar, man sieht schon so ein paar Parallelen darin. Aber ich habe natürlich nur quasi diesen Stil angesehen. Ich habe ein bisschen analysiert, was sie da so gemacht haben. Und dann habe ich geschaut, weil wir auch so ein bisschen schwerere Linien haben wollten und so ein bisschen so eine gewisse Atmosphäre haben wollten. Aber ich wollte auch ich habe natürlich meinen eigenen Spin darauf gegeben, meine eigene Art und Weise, organische Formen da reingebracht und die Charaktere halt sehr anders gemacht und mir auch von anderen Stilen mich da ein bisschen inspirieren lassen. Aber es ist immer sehr interessant zu sehen, wie die Leute dann direkt so sagen, ach, das sieht doch aus wie Darkest Dungeon. Es ist dann schon interessant. Genau. Aber es ist immer so die Frage, so gerade wenn man sich viel Artworks auch anguckt, wenn man sich von etwas inspirieren lässt, so wo schlägt man dann irgendwo eine Grenze, wo man sagt, das ist zu viel, das ist zu nah dran, das ist nicht mehr okay. Und das finde ich, das ist auch so ein schmaler Grat und ziemlich subjektiv natürlich in der Wahrnehmung. Genau. Aber ich denke, man kann sich gut inspirieren lassen von vielen. Man sollte immer seinen eigenen Charakter draufgeben. Und ich glaube, für jeden Künstler ist das relativ einfach, mal seine eigene Art und Weise da reinzugeben. Ich denke, wenn man sich meine Spiele ansieht, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind von der Art und Weise her, von den Stilen vermeintlich her, wird man doch erkennen, dass die Formsprache eigentlich recht nah beieinander liegt. Die Art und Weise, wie ich Charaktere gestalte beispielsweise. Es gibt da so ein paar Dinge, wenn man ein geübtes Auge hat, wird man erkennen, also diese Grundzüge von einem Künstler erkennt man immer irgendwo.
Also ist das eigentlich, das ist eigentlich dann die höchste Auszeichnung, dann, wenn es nicht so einfach ist bei dir, dass dann, wenn dann jemand kommt und sagt, ach, das hat doch die Maren gemacht, das Spiel.
Das muss ich noch erleben, dass man einfach sagt, so, das hast du doch auch gemacht und das hast du doch auch gemacht, ohne auf die Packung so hinten drauf zu schauen, sondern das direkt so zu sehen, das wäre natürlich Wahnsinn. Ich glaube, ich verstecke es ganz gut. Es kann auch natürlich nachteilhaft sein, wenn man da so vielseitig ist oder sich so viel andere Inspirationen sucht, kann es nachteilhaft sein in dem Sinne, dass man nicht so schnell erkannt wird, dass man quasi gefühlt keine Identität hat. Weil es gibt ja auch viele Künstler, die einen Stil fahren und das ist ja auch völlig in Ordnung, die dann damit erfolgreich sind und von denen man direkt sieht, das ist dieser Künstler. Das ist das. Das erkennt man einfach. Und das ist halt auch sehr praktisch, um so eine Identität sich zu schaffen. Und ich weiß nicht, ich habe nicht so viel Spaß daran, nur das eine zu machen.
Ja, und ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, gerade jetzt für dich als in einem Verlag Profit, also ist es für den Verlag gut, ich meine, Leader Games mit Root, die haben sich halt explizit dazu entschieden, alle Spiele sind von Kevin Feige in seinem Stil und sehen alle gleich aus, mehr oder weniger. Das ist auch cool, aber ich glaube, insgesamt ist es schon gerade in der heutigen Zeit von Vorteil, wenn du jemand bist, der das sehr breit fächern kann. Also weil sowas wie bei Leader Games kommt halt nicht so oft vor, dass das, weil da ist ja alles aus einer Hand mehr oder weniger. Und dann kommt dann noch das Design von Cole Worley dazu, wo sehr, sehr viel auch aufeinander aufbaut. Und das ist selten der Fall, dass das so zusammenpasst. Deswegen finde ich es eigentlich eher schön, wenn der Verlag auch gestalterisch ein Spektrum aufspannt und nicht nur spielthematisch oder spielmechanisch. Daher
auf jeden Fall.
Wird die Identität schon auch kommen, glaube ich.
Ja, ich denke auch. Also ich weiß ja, was ich gestalte. Wie gesagt, ich denke schon, dass man in den Grundzügen immer den Künstler daran erkennen wird. Ich bin eigentlich auch recht froh drum, dass ich so vielseitig sein kann, dass ich mir so viele verschiedene Stile ausdenken kann oder die irgendwie so vereinen kann, eine neue Sache. Weil dadurch ja, diese Vielseitigkeit bringt ja auch dem Spiel was, also den Spielen, die wir entwickeln. Mhm. Und wenn man immer das Gleiche macht, läuft man, glaube ich, die Gefahr, dass man irgendwann hat man es halt so oft gesehen.
Auch. Ja.
Also das ist, glaube ich, auch sowas, wenn man immer nur eine Sache oder eine Art und Weise gestaltet, werden die Leute vielleicht ein bisschen dem überdrüssig. Oder vielleicht ist es dann so ein quasi alter Hut, in Anführungsstrichen. Womit ich natürlich nicht sagen will, dass das halt, dass diese Artists irgendwie da was falsch mitmachen oder so. Es ist halt einfach die Wahrnehmung von den Leuten, die das konsumieren, im Grunde irgendwann sieht man es halt häufiger und dann ist es vielleicht nicht mehr so spannend.
Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der bedacht werden muss. Aber wo wir gerade so bei anderen Künstler und Künstlerinnen sind, gibt es so ein paar, wo du sagst, also vor allen Dingen aus der Brettspielszene, vielleicht gibt's, also es gibt bestimmt auch noch so ein paar andere, aber vielleicht so gerade aus der Brettspielszene, wo du sagst, die sind eine besondere Inspiration für dich oder deren Arbeiten findest du besonders faszinierend, wie die an Sachen rangehen. Gibt es da irgendwelche Leute?
Also generell lasse ich mich ja von allen möglichen Artists inspirieren. Also es ist schwierig zu sagen, dass es nur von der Brettspielindustrie.
Ja, okay, ja.
Also es gibt ja zum Beispiel ja, so ein paar ältere Artists natürlich, also historische Künstler, die ich total großartig finde, wo dann natürlich wieder Caspar David Friedrich einmal genannt werden darf. Ansonsten gibt es noch zum Beispiel Wiley Beckert, die finde ich total toll. Die macht eigentlich, also die Arbeitsweise ist halt total spannend, wie sie das macht. Die stellt häufig so Motive für Karten, hat sie jetzt vor allem eine Zeit lang gemacht, also für so Spielkarten. Und hat die folgendermaßen gemacht, die hat quasi dann in A2, glaube ich sogar, das gezeichnet auf einen großen Bogen. Bleistift war es, dann hat sie es eingescannt und dann den Scan nochmal ausgedruckt und da drüber gemalt. Und diese Art und Weise, wie sie das macht, ist total spannend, ist auch total aufwendig, das auf diese Art zu machen, vor allem so groß zu zeichnen, ist eine ziemliche Herausforderung. Das ist gar nicht so einfach, wie man sich das denkt. Das macht natürlich auch viel aus, das Format an sich schon.
Mhm.
Und ich finde das total interessant, wie sie das dann so mehr Layer aufbaut, mehr Ebenen dann eben da reinbringt und total ist einfach, immer wenn ich ihre Art und Weise sehe, wie sie das dann so macht, ich finde das total das verzaubert einen so wenig, wie das einfach so wirkt dann auch und wie ihre Formsprache ist, ist einfach total schön. Genau, ich hatte mir, glaube ich, noch ein paar aufgeschrieben. es gab ja dieses Spiel Scythe,
genau.
Ja, schwierig auszusprechen.
Ja.
Von Jacob Rosalinski. Genau, ja. Namen sind eine tolle Sache. Ich kann sie mir nicht merken und nicht aussprechen. Aber jedenfalls fand ich dieses Spiel, das ist mal so rausgestochen von dem Artworks her. Finde ich total schön gemacht, noch dieses Thema. Ich finde das auch sehr, sehr, sehr schick. Tatsächlich. So ein bisschen realistischer.
Mhm.
Und ein bisschen düster natürlich auch. Und ich finde aber dieses Front-Artwork, ich meine, das war ja so ein
Mac mit so einem Feld davor und so Bauern.
Ja, der Mac ist ja im Hintergrund. Also das Feld steht im Vordergrund.
Genau. Ja, das ist halt dieser Kontrast, der so extrem ist. Also das finde ich total, total spannend. Auch von der Stimmung her und allem. Also ich finde, handwerklich auch ist das einfach toll gemacht. Und gleichzeitig gibt es dann zum Beispiel noch so ein, ich glaube, Lukas Siegmann heißt er. Ich glaube, der ist ein bisschen neuer in der Szene, also ähnlich ich. Fast schon. Ich weiß nicht genau. Er macht es vielleicht was länger, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls hat er auch einen Uwe Rosenberg-Titel gemacht. Ich glaube, mittlerweile hat er schon ein paar mehr gemacht. Rekold war das, meine ich zumindest.
Ah.
Und das fand ich auch total schön und auch total, es sticht halt raus aus der Masse irgendwo oder hat es auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, an dem es rauskam, ein bisschen. Mittlerweile wird er sehr viel diverser gestaltet, also sehr viel auch tatsächlich so Lizenztitel werden gestaltet, Dune zum Beispiel und solche Sachen. Auch Spiele, also Dorfromantik ist ja auch so eins, die eigentlich aus einer anderen Branche kommen. Genau, aber ich denke, der hat schon so ein, auch von der Art und Weise, wie er das gestaltet, etwas sehr Konzeptionelles darin. Und das, ich finde, in den älteren Titeln, die man so kennt, von manchen Brettspielen, sieht man das nicht so sehr, dass da ein Konzept, also so ein ein Gestaltungskonzept direkt im Cover mit eingeflossen ist, eine Komposition mit drin sitzt. Das war nicht im Vordergrund, denke ich, früher. Und das wird es halt immer mehr.
Mhm. Ich sehe gerade von Lukas Siegmann, ist ja sowohl Reichhold als auch, so wie es aussieht, Nova Luna. Und die beiden Cover sind ja komplett unterschiedlich. Aber also gerade auch Nova Luna ist ja total spannend, weil diese vier Farben, um die es geht, sind ja auch zentraler Punkt des Covers. Aber da ist es zum Beispiel ja schwierig, weil es ja so ein abstraktes Spiel ist, dass wenn man das Spiel nicht gespielt hat, kann man damit nichts anfangen. Also man muss das Spiel gespielt haben, um dann zu wissen, warum sind die vier Farben auf dem Cover vorne drauf. Aber auch da spannend, dass auch Lukas Siegmann scheinbar ein sehr offener und freier Denker ist, was seine Kunst angeht.
Mhm. Ja, es wirkt so. Also ich finde auch von den Stilen her, es ist auch sehr unterschiedlich tatsächlich dann. Ich denke, es ist schon vorteilhaft. Und gerade so abstrakte Spiele zu machen, ist gar nicht so einfach, weil man natürlich dann irgendwie so um die Ecke denken muss. Man muss sich, man muss das Ganze konzipieren, irgendwie anders angehen, weil man ja etwas so fern von dem, was man kennt, ansiedelt. Und das dazu aufzupassen, dass da nicht irgendwie das Spiel so ein bisschen unübersichtlich wird, zum Teil sogar, ist auch nicht so einfach auf jeden Fall.
Also. Hättest du denn so ein Thema, wenn du dir jetzt was aussuchen dürftest, was du unbedingt mal also gestalterisch umsetzen wollen würdest in einem Spiel?
Ja, ich würde tatsächlich gerne mein Spiel mit einem Haufen Katzen machen. Also ich finde, es kann nicht genug Spiele mit Tierchen geben sowieso, aber mit Katzen ist das dann natürlich nochmal so ein Bonus. Und das würde ich sehr gerne irgendwann mal in Angriff nehmen. Ich habe jetzt zwar, wir haben ja jetzt kein Spiel in der Pipeline dafür. Aber kann ja noch kommen.
Okay, irgendwas mit Katzen, sehr gut. Ich bin gespannt.
Ja. Das war jetzt ein indirekter Aufruf an alle Autoren da draußen, ein Spiel mit Katzen zu machen, damit Maren das gestalten kann.
Genau.
Das stimmt, das wäre schön. Da würde ich mich freuen.
Ja. Dann so als Abschluss vielleicht noch, wenn du jetzt jungen Illustratoren und Illustratorinnen die irgendwelche Tipps mitgeben könntest, was du hier theoretisch kannst, ich weiß nicht, ob sie das hören, aber theoretisch kannst du die Möglichkeit, jetzt Tipps zu geben für Leute, die sagen, boah, das ist irgendwie total spannend, was die Maren da erzählt. Ich bin auch Illustratorin und das mit diesem Brettspielbereich fasziniert mich. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das wären so Tipps von deiner Seite?
Ich denke, ich meine, ich bin ja auch in den Bereich eher so reingeschlittert. Ich habe den ja nicht so, es war so nicht geplant. Ich meine, es war wenig geplant, so, aber ich hätte selbst mir nicht ausmalen können, dass ich jetzt so im Brettspielbereich dann sitze und das machen kann. Und ich bin sehr froh darum. Ich denke, es ist gut, wenn man offen bleibt im Allgemeinen, wenn man sich auch andere Bereiche anschaut und vielleicht auch mal da Erfahrungen sammelt. Ich habe ja auch zum Beispiel im Filmbereich ein bisschen Erfahrungen gesammelt, im Game-Design-Bereich. Ich habe auch mal programmiert beispielsweise, eben im Laufe des Studiums, und 3D-Gestaltungen gemacht und sowas. Ich denke, es hilft einem sehr, wenn man sich breit aufstellt, wenn man überall irgendwo seine Fühler ausstreckt, gerade wenn man noch jung ist, wenn man studiert oder eben so viel noch in dem Lernen drin sitzt, dass man das auch ausnutzt und sich da irgendwie breit aufstellt. Ich denke, das hilft einem am Ende ganz viel. Und egal, wo man dann landet, dann ist es der richtige Weg. Ich denke, immer wenn man irgendwo abgelehnt wird oder so, dann öffnet das eventuell einfach nur eine andere Tür irgendwo anders hin. Und man darf sich davon nicht zu sehr frustrieren lassen. Ich hatte auch eine ganze Zeit, wo ich mich beworben habe für Unis im Bereich von, was war das, nicht Werbedesign, sondern hier in einem anderen Bereich. Und es hat halt einfach nicht hingehauen. Ich habe mich so oft beworben und die wollten mich alle nicht haben. Und dann war dann Game Design eigentlich so das, wo ich mich auch zu Hause gefühlt habe, ja, wo es auch richtig gepasst hat dann im Endeffekt, wenn ich in einer Art und Weise gestalte und das einfach zu einem Bereich nicht passt, dann muss man da flexibel bleiben, glaube ich. Und irgendwo die Chancen, die das Leben einem dann so gibt, die einem das Leben einfach mal so hinwirft, einfach mal ergreifen und dann gucken, was passiert.
Ja. Ich muss gerade ein bisschen Lobhudelei machen auf dich. Ich habe ja auch deine Webseite natürlich angeguckt und da ist ja deine Abschlussarbeit auch zu sehen. Und ich muss sagen, ich habe mir das ja an Game Design gewesen, das du da entworfen hast, mit einem Spiel, wo es um Natur- und Flötenspiel, so ein bisschen japanisch angehaucht geht. Mhm. Und ich weiß genau, dass meine Frau das Spiel spielen würde. Konnte mir richtig schön vorstellen, wie das ist, und konnte mir genau vorstellen, wie die Musik dazu läuft, nur aus deiner Beschreibung, die du auf der Webseite hast. Und das fand ich total spannend, wie viel das dann doch auslösen kann, wenn es einfach gut gemacht ist.
Mhm. Ja, es ist auch, ich denke auch, man sieht immer, wenn etwas viel Spaß gemacht hat. Oder man spürt das einfach irgendwo. Und das hat mir tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, dann vermittelt man das auch damit irgendwo ein bisschen. Und ich fand halt, gerade bei der Abschlussarbeit ist auch viel Druck dahinter. Dass es dann doch so mir auch so gefallen hat, ist natürlich dann ein Bonus. Genau. Ja. Was vielleicht auch wichtig wäre für Leute, die sich diesen Beruf ergreifen wollen, ist, dass sie sich nicht zu viel vergleichen vielleicht mit anderen Leuten. Mhm. Also, dass man seinen Weg geht irgendwo und dass man andere Künstler einfach wertschätzt und von denen versucht einfach zu lernen, ein bisschen sich von denen auch Tipps gibt vielleicht hier und da mal oder einfach ansieht, wie die arbeiten und sich davon ein bisschen eine Scheibe abschneidet quasi. Für seinen eigenen Workflow, wie man den denn aufbauen will. Und aber nicht, dass es nicht so ein Wettkampf immer sein muss, dass man sich einfach eher gegenseitig vielleicht ein bisschen hochhebt und sich unterstützen kann. Ich bin ja auch immer sehr emotional berührt fast schon, wenn dann Leute, wir haben immer mal wieder Artists, die bei uns dann an der Spiel vorbeischauen, und ich freue mich dann natürlich super, wenn dann Leute mit uns auch arbeiten wollen und was da auch für tolle Artists einfach dann dabei sind, die dann eben ihr Glück dann versuchen. Und ich finde das großartig, und ich gebe da auch super gerne dann meine Gedanken dazu, und ich denke dann, ich würde mich auch super freuen, wenn ihr einfach dann eben Projekte eben bekommen und da erfolgreich sind und das alles klappt für die. Das ist halt, ich glaube, das ist das Schönste, wenn man sich gegenseitig da so ein bisschen pusht und unterstützt. Und
ja. Dem kann ich nichts hinzufügen. Das das finde ich auch sehr gut. Sollen das vielleicht die Schlussworte sein, Maren? Oder haben wir irgendwas vergessen, was wir dich nicht gefragt haben, was du unbedingt loswerden wolltest und die ganze Zeit darauf gewartet hast, dass wir fragen und wir es nicht getan haben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben eigentlich ziemlich viel abgedeckt. So. Ich denke, wir sind da an ganz viele Facetten rangegangen. Ich denke mal, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas, was ihr vielleicht denkt? Ich bin mir nicht sicher.
Nee, also ich habe alles Mögliche, was ich, wie gesagt, ich habe ja eingangs schon gesagt, mich interessiert diese gestaltliche Aspekt des Bereichs Brettspiele sehr, und ich habe mich sehr gefreut, dich viele Sachen fragen zu können heute, und alles, was mich auf jeden Fall interessiert hat, habe ich gefragt. Dennis, hast du irgendwas, was du noch nicht gefragt hast?
Nö.
Brennt dir noch was auf der Zunge?
Mir brennt ja immer was auf der Zunge, aber
irgendwas Relevantes für jetzt.
Ist es relevant für andere. Für mich ist es immer alles relevant, und ich könnte jetzt noch 2 Stunden mich weiter unterhalten und noch tiefer eintauchen. Aber ich bin der Überzeugung, dass wir von dir super viele spannende Einblicke gekriegt haben. Und dem spricht ja nicht dagegen, wenn jetzt die Menschen da draußen sagen, ihr habt so viele Bereiche noch nicht, ihr habt doch das nicht gefragt, immer noch nicht das nicht gefragt, dann müssen wir einfach nochmal schreiben und uns absprechen, dann musst du nochmal ein zweites Mal wiederkommen, wenn es dann da so viele Fragen offen geblieben sind.
Mach ich gerne. Falls da irgendwas offen geblieben ist, Tipps, Tricks, irgendwas, Arbeitsweisen, ich meine, das wäre ja auch noch offen. Aber ich weiß nicht, ob das zu detailliert irgendwann ist.
Ja. Wir reden einfach nochmal über Arbeitsweisen. Das würde mich ja grundsätzlich auch interessieren, so ist ja nicht. Aber dann können wir doch hier erstmal erstmal ein vielleicht auf Wiedersehen sagen. Und
ja, sehr gern.
Du kommst einfach nochmal vorbei. Warum nicht? Ja, dann gibt es als immer so eine traditionelle Outro-Frage. Und da haben wir uns überlegt, dass wir, Dennis und ich, uns auch einmal dazu äußern, was uns denn so schön gefällt. Und du auch die Möglichkeit hast, natürlich was dazu zu sagen. Und zwar, welches Brettspiel für uns denn gestalterisch ein Highlight ist. Und Dennis und ich sind ganz schnell fertig und dann darfst du das Schlusswort haben machen, okay? Dann darf der Dennis anfangen.
Okay, ja, ich nehme dann ein Spiel, was heute schon so ein, zwei Mal genannt wurde. Ich nehme Root, weil das für mich einfach ist, also ist jetzt nicht, weil wir es im Podcast gerade auch so oft angesprochen haben, sondern es stand schon vorher bei uns im Cheat drin, falls ihr euch jetzt da draußen wundert. Aber ich finde gerade da diesen Bruch zwischen der Mechanik und dem, was das Thema ist, plus aber, dass es trotzdem so stimmig ineinander greift und dass es so viel Druck aus diesem Brettspiel rausnimmt und es so zugänglich macht aufgrund seiner Gestaltung, finde ich fantastisch. Dazu, wie du schon gesagt hast, Maren, sieht halt einfach zuckersüß aus, die Figürchen, und man guckt sich einfach gerne an und ich habe es einfach auch gerne im Regal stehen und ich bin ein bisschen traurig, dass wenn ich es übers Herz bringen würde, würde ich es vertikal, also dass man das Cover die ganze Zeit sehen kann, im Regal stapeln. Aber jetzt liegt es bei mir flach, damit es möglichst lange erhalten bleibt und ich es möglichst viele Jahre noch spielen kann. Und ich habe das Glück, dass ich es relativ regelmäßig auf den Tisch bekomme und es ist hat einen ganz großen Platz in meinem Herzen und die Gestaltung gehört für mich eindeutig dazu.
Ich habe ein Spiel ausgesucht, was ich gar nicht selber besitze und auch noch gar nicht gespielt habe, was mich gestalterisch aber trotzdem sehr fasziniert, und zwar Glow. Dieses dieses komplette Schwarz-Weiß-Spiel, was ja so eine Welt widerspiegelt, der die Farbe fehlt und man hat dadurch sehr farbige Würfel. Ja, das fand ich einfach, obwohl es spielerisch, glaube ich, so mittel ist oder so. Keine Ahnung. Ich hab's auf jeden Fall nicht gespielt. Genau, du fandst ja so, es ist auf jeden Fall ein ganz gutes Spiel mit Leuten, die sonst nicht so viel spielen, glaube ich. Genau, das fand ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Ansatz, so ganz ohne Farbe zu arbeiten und nur schwarz und weiß und so dicke schwarze Linien. Genau, das waren unsere. Maren, jetzt darfst du noch eins nennen.
Ja, dann nenne ich doch glatt einfach mal Flügelschlag, was auch ein wahnsinnig tolles Spiel ist, vor allem auch wegen dem Thema. Ich denke, dieses Thema ist unheimlich selten, dass man das so findet, dass man sich einfach mit Vögeln beschäftigt und mit diesen Illustrationen, die ja auch irgendwie so typisch sind für diese Vogelkunde. Mhm. Und ich finde einfach diesen Ansatz total spannend, dass man daraus ein Spiel gemacht hat. Und auch grafisch einfach, es ist schon sehr mutig, wie sie Discover beispielsweise gestaltet haben, dass sie einfach gesagt haben, der Vogel sitzt halt im Vordergrund, das ist das, was da ist, und sonst ist ja nicht viel drumherum. Aber das ist total, total schön. Das macht es so schön klar und so schön auch eindeutig, worum es geht einfach. Es ist gestalterisch einfach großartig und auch so ein idyllisches Spiel, was, denke ich, für ganz viele Spieler total großartig ist.
Ja, auch da nichts hinzuzufügen.
Nee, überhaupt nicht. Richtigen Worte.
Ja, dann vielen, vielen Dank, Maren, für deine Zeit heute. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, wo wir über andere gestalterische Sachen sprechen. Ich wünsche dir persönlich ganz, ganz viel Erfolg mit dem nächsten Projekt bei Würmgold und Würmgold allgemein. Und es klang so, als ob ihr da ganz viele Sachen schon sehr, sehr richtig macht, und hoffe, dass das weiter in der Brettspielszene Anklang findet, da über mehr Sachen nachzudenken und da mehr offenes Ohr zu haben und mehr Leute mit einzubeziehen. War mir ein Fest und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Auch danke, dass ich da sein durfte und dass ihr mich eingeladen habt, dass ihr an mich gedacht habt. Ich bin ja total geehrt. Gerade ich bin ja auch jetzt nicht so ultra lange in der Branche dabei, aber dann trotzdem über meine Erfahrungen zu sprechen und über das, was ich so erfahren habe, das ist halt einfach schön. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ihr seid total lieb und ich finde dieses Konzept von diesem Podcast generell total toll. Und dann hoffe ich, dass die Hörer ganz viel und Hörerinnen und alle Hörenden ganz viel Spaß hatten. Und ich komme auch gerne nochmal vorbei.
Super. Dann vielen Dank und bis bald. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure Boardgamer.